Hallo und herzlich willkommen bei Evomentis. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel längst gesehen. Heute gibt's schon wieder ein Talk mit Alex. Ja, wir haben da einen Lauf. Am Anfang haben wir es noch einmal im Jahr geschafft. Jetzt sind schon zweimal in dieser Staffel. Ich hoffe auch, dass es noch ein paar Mal mehr werden. Oder dass ich es vielleicht noch mal mit jemand anders zusammen schaffe. Heute erstmal, ja, also es geht um den Themenkomplex Homo, Homo Funktionalis. Also dieser Begriff Homo heißt ja im Wesentlichen Mensch. Und ja, wir hatten das erste Mal da erstmal ein bisschen gebraucht, um das Konzept Homo Funktionalis irgendwie uns ja so zu erschließen nochmal. Aus der Anthropologie heraus gibt's ja Dinge wie Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis und so weiter. In der neueren Zeit ist dann wieder die Anthropologie gefragt, aber da gibt's dann oft philosophische Betrachtungen davon, was ist eigentlich so der moderne Mensch, also was macht ihn aus? Und Alex hatte sich da eben Homo faber und Homo ludens rausgesucht und wollte eigentlich einiges dazu erklären. Wir sind wie üblich bei unseren Gesprächen auch wieder so ein bisschen abgedriftet und das heißt, ihr bekommt jetzt am Anfang quasi so eine Art Kant-Vorlesung. Also ich fand es ganz interessant. War vielleicht nicht so geplant, aber ist halt so passiert. Wir haben allerdings dann irgendwann schon die Kurve gekriegt. Das heißt, die Neurodivergenz dann wirklich eingeflochten und ja, Alex hat dann auch so ein paar andere interessante Aspekte, so mit Computerspielen und wie da eigentlich so Sozialstrukturen sind und so weiter mit eingeflochten. War auch für mich sehr interessant. Also ich habe da durchaus anknüpfend schon einige Ideen für weitere Episoden dann auch entwickelt. Und wo auch immer wir dann immer so rauskommen bei solchen Gesprächen, es gibt dann meistens wieder irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo wir das nächste Mal weitermachen könnten. Bild wird's wie immer nicht geben dazu. Da machen wir es uns einfach und ja, es gibt reine Tonaufnahme, aber das ist ja, denke ich, auch das Wichtigste für hier. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Talk, wo es ja ziemlich hardcore um Philosophie erstmal geht, bevor wir dann wirklich auch das Ganze aus der Neurodivergenz-Richtung mal betrachten. Viel Spaß! Ja, hallo Alex, schön, dass es eigentlich so schnell wieder geklappt hat. Also es hat kein Jahr gedauert, wie vom ersten bis zum zweiten Mal, wo wir uns zusammengesetzt haben. Mal sehen, vielleicht klappt es ja auch noch öfters. Letztes Mal hatten wir uns ja ein bisschen versucht, über Dinge zu unterhalten und du hast mir dann viele Fragen gestellt. Diesmal könnte ich dir natürlich mehr Fragen stellen, mal sehen. Aber du hast ja auch ein paar Gedanken gemacht, was man vielleicht besprechen könnte. Magst du damit mal einsteigen?
Ja, erstmal vielen Dank, Matthias, dass du mich nochmal eingeladen hast, obwohl ich dich nur gefragt habe letztes Mal. Aber auch die Fragen sind ja oft wichtiger als Antworten, wie dieser Herr Precht einmal sehr bedeutungsschwanger festgestellt hat in einem Podcast.
Hat er?
Ja, okay. Gesagt, die Fragen sind oft wichtiger als Antworten.
Okay.
Dann hat er den Kopf genickt und der Herr Lanz hat auch gesagt, das ist richtig, das stimmt, da hast du völlig recht. Ja. Naja, jedenfalls freut es mich auch, dass du mich nochmal eingeladen hast. Und ja, ich habe mir gedacht, weil du letztes Mal, als wir gesprochen haben über das Thema Neurodivergenz und die Frage, ob frühe Gesellschaften, also Wildbeutergesellschaften, wie du sie bezeichnet hast, vielleicht da dem neurodivergenten Menschen besser entgegenkommen als moderne Zivilisationen sozusagen. Da sind Begriffe aufgetaucht wie der Homo economicus oder Homo sapiens. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz interessant, sich zu überlegen, was das für Klassifizierungen sind, die man überall ständig hört und liest, was die eigentlich über den Menschen aussagen, was die für einen Sinn vielleicht haben oder was sie für einen Unsinn haben. Das ist beides ja denkbar. Und ob sie vielleicht ein bisschen dabei helfen können, zu strukturieren, wie man den Menschen sieht und zu welchen Zeiten man ihn auf bestimmte Art und Weise gesehen hat. Oder sagt, welcher Aspekt des Menschen soll in den Vordergrund gerückt werden, um damit immer gleichzeitig auch andere Aspekte auszublenden, entweder absichtlich oder unabsichtlich, indem man sich halt zu stark eingrenzt. Und ich denke, allgemein bekannt sind wahrscheinlich die anthropologischen Begriffe, wie der Homo erectus oder diese, wovon ich wenig verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Homo habilis gab es da.
Ja, genau.
Da
bin ich kein Experte. Allgemein finde ich, in Anthropologie verstehe ich nicht viel. Aber es gibt ja auch Begriffe, die eher aus der Geisteswissenschaft kommen, die eher aus der Philosophie kommen oder auch aus der Soziologie und da eben alte Verständnisse des Menschen als der Homo sapiens, natürlich jetzt nochmal eine biologische Einordnung oder eine anthropologische, aber es gibt ja auch den Homo politikon, den aristotelischen Menschen, der in erster Linie Politik machen soll für sich und für die Gesellschaft, in der er lebt. Eigentlich in erster Linie für die Gesellschaft, in der er lebt, nicht für sich. Und in der späteren Ausprägung dann von Hannah Arendt oder auch von Max Scheler, den Homo Faber, der herstellende Mensch ist, im Gegensatz zu einem spielenden Menschen, einem Homo Ludens. Das sind alles Begriffe, die sich vielleicht mal Spaß machen, sich kurz anzuschauen und sich zu überlegen, was sagt das eigentlich über das Bild des Menschen aus, wenn wir uns damit beschäftigen, wie er beschrieben wird.
Ja, magst du da mal einsteigen, beziehungsweise, also was für mich, ich hatte es, glaube ich, irgendwo mal angesprochen, für mich lange Zeit gar nicht klar war. Ich habe immer Homo Faber und so weiter. Ich hatte es nie tatsächlich in der Schule, da waren andere Lektüren dran, immer davon gehört. Ich dachte, was heißt das? Also ich konnte damit nichts anfangen, was das für ein Titel ist. Bin relativ spät oder erst im Zuge dessen, dass ich diese Begrifflichkeiten auch für den Podcast benutzt habe, dann draufgekommen und gesagt, also, das wollt ihr damit sagen. Aber was drückt denn Homo Faber jetzt tatsächlich eigentlich aus als Konzept? Oder ich meine, da gibt es ja einen Roman dazu, der ist ja nicht gerade straightforward, also wie ein Sachbuch erklärt, was er dann sagen will. Aber das steckt ja da drin. Aber was steckt denn drin? Kannst du es vielleicht mal erklären?
Ja, ich kann es zumindest versuchen. Also dass der Roman Homo Faber, der spielt natürlich auf diese Bedeutung an, das ist schon klar. Aber letztendlich ist das ja eine Gegenposition zu der Idee des vernunftbegabten Wesens. Ne? Also die ursprüngliche Idee des Homo sapiens basiert ja darauf, dass man eigentlich sich die Frage gestellt hat, die eine uralte philosophische ist, was trennt den Menschen vom Tier? Also was macht den Menschen aus? Was ist sein Alleinstellungsmerkmal in der Welt sozusagen? Und das war lange Zeit, auch natürlich dann logischerweise im Zuge der Aufklärung nochmal viel verstärkt, dieser Begriff der Vernunft. Also die Annahme, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist seine Vernunftbegabung, wobei hier ja nicht gemeint ist ein besonders kluges Tier. Also das kluge Tier ist ja das Animal Rationale, das auch letztendlich Aristoteles beschrieben hat, das sich durch eine Seele auszeichnet. Also der Mensch ist nicht verstanden als ein noch klügerer Affe im Umgang mit seiner Umwelt, sondern als ein Wesen, das sich qualitativ absetzt von den Tieren, durch eine Qualität, die nicht in der Welt selber zu finden ist. Das ist so die klassische Bestimmung des Menschen als eines mit Seele ausgestatteten Tieres sozusagen.
Darf ich da vielleicht gleich mal rein? Ich hoffe, wir biegen da nicht zu sehr da ab, aber um es mal einzuordnen, wir sind jetzt, also was du gerade geschrieben hast, ist ja genau nicht Homo Faber, sondern...
Genau, das ist nicht Homo Faber.
Genau. Sondern, also der vernunftbegabte Mensch und also im Gegensatz zum Tier, könnte man sagen, diese Vernunft, die da drin steckt, ist sowas wie Kognition oder abstrakt Denken im Sinne von, es sind keine unmittelbaren Dinge, die mich jetzt hier und jetzt betreffen, aus denen ich jetzt irgendwas heraus tue. Also sowas wie Schmerz, Lust, Hunger oder dergleichen. Also das, was ich auch so mit Kontextsensitivität dann zum Teil bezeichnet habe, sondern es sind abstrakte Gedanken, mit denen ich im Prinzip diese oft als vielleicht animalisch angesehenen direkten Dinge besteuere und da drüber plane sozusagen. Könnte ja, man das so sagen?
Das wäre eine Möglichkeit, das zu sehen. Ja, also es gibt die Frage ist erstmal grundsätzlich, halte ich den Menschen nur für ein besonders kluges Tier oder halte ich ihn für etwas grundsätzlich anderes? Das ist sozusagen mal die Grundfrage. Und die Philosophie hat traditionellerweise die Frage mit der zweiten Antwort beantwortet. Sie haben gesagt, wir wollen annehmen, der Mensch ist etwas grundsätzlich anderes und wir wollen begründen, warum das so ist. Und das hat unterschiedliche Formen. Also was du gesagt hast jetzt, die Möglichkeit zum abstrakten Denken, zum Bilden von Begriffen im Wesentlichen, ist eine klassische Sicht darauf, was den Menschen ausmacht. Das ist letztendlich schon die antike Sicht auf den Menschen, wenn man so will. Also Platon hat das ja in die Richtung der Ideen gebracht, also dass er gesagt hat, der Mensch ist in der Lage, letztendlich seiner Ansicht nach nur der Philosoph, ja, aber es ist im Menschen angelegt, die scheinbare Welt zu durchblicken und die richtige Welt zumindest zu erahnen, die eben aus dieser Absolutität der Begriffe besteht. Also ein Blick darauf, was Schönheit wirklich ist, was der Begriff bedeutet, ist nur dem Menschen möglich und nicht dem Tier. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, das zu definieren. Aber das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte ja auch verändert. Also gerade wenn man später dann sich nochmal den Höhepunkt der Vorstellung eines vernünftigen Wesens anschaut in der Aufklärung und wie sich die Aufklärung später entwickelt hat, da sind wir ja schon tatsächlich bei einem metaphysischen Konstrukt von Vernunft. Also das ist nicht etwas, was mit Verstand zu tun hat oder Klugheit, sondern das ist eine Art, nennen wir es ruhig einen göttlichen Funken, etwas in der Art, das allen Menschen gleich zukommt und damit auch die Menschenwürde für alle begründet. Also das ist nicht quantifizierbar, es ist nicht ein Mensch vernünftiger als ein anderer, sondern alle Menschen sind vernünftig und das macht sie gleich. Und das ist das, was sozusagen dann den Höhepunkt dieses etwas fortschrittsliebenden oder aber auch eben alles, was auf die Aufklärung folgt, möglich, etwas, ein Menschenbild, das die Aufklärung und die unmittelbaren Folgen möglich gemacht hat, würde ich mal sagen, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber dann kommt eben der Punkt, wo Denker angefangen haben, die Frage zu stellen, gerade auch im Zusammenhang mit der Evolutionstheorie, die natürlich wahnsinnig viel durcheinander geworfen hat damals, die gerade die Philosophie hart getroffen hat in ihrem übersteigerten Menschenbild, ja. Gerade dann haben sich die Leute versucht, Gedanken zu machen, was sind denn das für, was kann denn der Mensch vielleicht noch sein? Vielleicht ist der gar nicht irgendein gottgleiches Tier, ja, das einfach irgendwelche übernatürliche Fähigkeiten verfügt, sondern jemand, der einem bestimmten Weltverhältnis beschrieben werden muss. Also die Frage ist nicht, was wir sind, sondern was wir tun.
Okay.
Und über das, was wir tun, nähern wir uns dem, wer wir sind. Und da kommt eben der Begriff des Homo Faber her, als die Vorstellung, dass der Mensch nicht ein kluges Tier ist, sondern ein Wesen, das zwischen sich und die Natur eine weitere Welt setzen kann. Also ein Wesen, das sozusagen seine Welt selbst baut, ja, in der Kultur. In die Kultur hinein bildet der Mensch seine neue Natur, wenn man so will.
Ja.
Und damit ist dieses Menschenbild entkoppelt von der Frage des, wie erkennt der Mensch, ist ein erkennendes, rationales Wesen, sondern die Frage wird gestellt, der Mensch, was tut der Mensch und wie wirkt sich dieses Handeln, wie wirkt das Handeln auf ihn zurück, um ihn zu bestimmen?
Also mich erinnert das gerade an, oh Gott, wie heißt der mit ganzen Namen, Harari? Nexus geschrieben, aber auch Humans, glaube ich, oder Homo irgendwas, also auf Menschen bezogen letztlich, dann aber auch so die geschichtliche Entwicklung. Und er das ja schön beschreibt damit, dass man sagt, der Mensch baut im Prinzip halt eine fiktive Welt, zum Beispiel Landesgrenzen oder sowas, die nicht physisch existent sind, normalerweise, also bis auf wenige Ausnahmen, wo man vielleicht wirklich Mauern oder dergleichen hochzieht. Aber erstmal sind es abstrakte Konstrukte, die nur im Kopf bestehen, die aber trotzdem in einer Gesellschaft soweit geteilt werden. Und dann eine fiktive Welt darauf erzeugen quasi oder auch irgendwelche Hierarchiestrukturen oder dergleichen, die im Prinzip halt ein gemeinsames Glaubenskonstrukt ist oder Geld wäre auch sowas, wo wir sagen, wir glauben daran, dass das Geld einen Wert hat, dadurch bekommt es den Wert quasi, weil wir uns alle darauf einigen, an diese Fiktion zu glauben im Prinzip.
Ja.
Wäre das sowas in die Richtung quasi oder ist das noch zu kurz
gewesen? Ja, wobei ich würde das sogar, also das, was du da jetzt beschreibst, die Frage, wie sozusagen ideelle Strukturen, ja, also Grenzen, ein Rechtssystem vielleicht, ja. Oder was ich immer auch ein schönes Beispiel finde, eine Buslinie, ja, als etwas, wo man sagt, das würde ich fast noch einen Schritt nach vorne setzen und noch in den Bereich der aufklärerischen Menschenbildes rücken, weil Homo Faber ist schon, also das gehört sicher dazu, aber soweit ich es verstanden habe, ist der Homo Faber schon eher ein materiell verstandener Gestalter. Also ja, in der Kultur letztendlich wirkt sich das aus, aber er ist schon jemand, der materiell arbeitet eher, als jetzt rein in einer gedanklichen Strukturen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn man noch einen Schritt vor den Homo Faber zurückgehen und zum Beispiel, wie jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, zum Beispiel zu Hegel gehen. Hegel hätte eben gesagt, ja, das, was du meinst, also diese fiktiven gesellschaftlichen Strukturen, das ist objektiver Geist. Also Wirklichkeit gewordene Vernunft. Da hat jemand sich Gedanken gemacht und diese Gedanken bilden einen starken kulturellen Rahmen, der so stark ist, dass man ihn für materiell halten müsste. Auch wenn das eigentlich nicht ist. Ja. Also wir sind, ich meine, man ist vielleicht in seinem Leben tatsächlich von Zäunen, von realen Objekten viel weniger eingeschränkt als von seiner sozialen Rolle. Ja. Oder von einem Rechtssystem, wo ich sage, es hat mir jetzt ein Polizist gesagt, ich muss zur Wache kommen. Also tue ich das. Ja. Weil ich in diesem System sozusagen, habe ich verinnerlicht, dieses System. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, das vielleicht nicht zu tun, sondern ich erlebe das als sehr starken Zwang, ja, sich in diesen Systemen zu bewegen. Und im Hegel war jemand, der gesagt hat, das, was funktioniert, ist der objektive Geist. Also was wahr ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wahr. Und das ist für ihn die Grundlage des Staates, dieser ganzen Strukturen. Man kann das runterbrechen bis zur Buslinie, wo man sagt, eine Buslinie ist ja nur ein gedankliches Konstrukt. Also in Wirklichkeit gibt es vielleicht, wenn ich da stehe und sage, da fährt alle 10 Minuten ein Bus. Es gibt materiell diesen Bus. Ja. Aber das Konstrukt einer Buslinie, was das eigentlich ist, ja, dass es da vielleicht, dass ich da immer warten muss und dann passiert alle 10 Minuten was und das hat sogar eine Nummer, diese Linie, ja, ja. Die wird sogar ab und zu mal wohin geschrieben, aber ich kann sie nicht sehen, ja, ich kann die Buslinie nicht anfassen, sondern, aber sie ist trotzdem unfassbar wahr, ja, sie ist vollkommen real, die Buslinie, obwohl sie nicht materiell ist. Und das ist, würde ich jetzt, um deinen Gedanken zu Ende zu bringen, das, glaube ich, ist mit dem Homo Faber nur unzureichend beschrieben. Dieses gedankliche Konstrukt. Mhm. Das spielt zwar rein, aber soweit ich den Homo Faber verstehe, ist der schon einer, der die Welt mehr mit den Händen baut als mit den Gedanken. Wobei das sicher auch damit zu tun hat.
Du hast vorhin jetzt was Schönes gesagt, und das ich anknüpfen wollte ein bisschen. Du hast dieses Beispiel gebracht, mit dem der Polizist sagt, ich muss zur Polizeiwache kommen und hast dann gemeint, also dieses gesellschaftliche Konstrukt, glaube ich, hast du genannt, irgendwie übt ja schon, oder einen gewissen Zwang aus quasi.
Ja.
Das ist genau dieser Zwang gewesen, den ich im Kontext mit Unfreiheit gemeint hatte oder der sich halt auch deutlich macht, wenn es dann um so Themen geht wie Autonomie sozusagen. Also es bedrängt die eigene Autonomie.
Ja.
Sich in diesem gesellschaftlichen Zwang oder Konstrukt halt bewegen zu müssen.
Ja.
Quasi. Also das ist genau dieser Zwiespalt eigentlich, der ja dann auch wieder bei so einem Konstrukten wie eben PDA oder sowas halt ja eine Rolle spielen kann. Das ist nicht zwingend das Einzige, was da eine Rolle spielen kann. Das geht auch auf anderen Ebenen, aber da wird es halt oft stark wahrgenommen oder halt sowas wie Bürokratie oder dergleichen, die mich halt in Strukturen presst, die mir vielleicht nicht intrinsisch logisch oder sinnvoll erscheinen oder dergleichen. Ja,
ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Oder die Frage, erlebe ich das als Zwang? Oder warum erlebe ich das als Zwang? Und da ist natürlich, man muss ja bedenken, dass gerade diese philosophischen Themen eine vorpsychologische, also eine vorpsychologische Zeit sind. Ja, also die Überlegungen, wie die Psyche des Einzelnen funktioniert und wie der Einzelne mit Zwängen etc. umgeht, waren nicht Teil der Betrachtungswelt, sondern was die als Antwort gegeben hätten. Also wenn du Folgendes sagst, wenn du sagst, ein Polizist sagt zu mir, ich soll in die Polizeiwache kommen und irgendeine Aussage machen zu irgendwas. Und ich empfinde das als unangenehm. Also ich habe das Gefühl, etwas in mir möchte da eigentlich nicht hingehen und ich möchte mich dieser Sache nicht beugen. Dann hätte wahrscheinlich jemand wie Kant gesagt, was dich da hindert, ist dein unvernünftiger Teil. Was dir das Gefühl gibt, du solltest das vielleicht nicht tun. In deiner vollständigen Autonomie wärst du vollständig autonom, würdest du dahin gehen, weil du einsehen könntest, dass es das Vernünftige ist, was du zu tun solltest. Das heißt, der Begriff der Autonomie, den wir dort finden, ist für viele kontraintuitiv. Also ist nicht die Art Autonomie gemeint, die man allgemein beschreibt, wenn man sagt, das ist eine Art Willkürfreiheit. Also eine Willensfreiheit ist es schon, aber es ist keine Willkürfreiheit.
Also an diesem Beispiel bemessen, würde das bedeuten, dass quasi die Vernunft, wenn du es quasi nur zu Ende denkst und komplett vernünftig handelst, du immer zu derselben Lösung kommen müsstest?
Genau die Frage habe ich auch mal gestellt. Genau die Frage, ob nicht jeder vernünftige Mensch, angenommen alle Menschen wären vernünftig, vollständig, ob sie dann nicht alle das Gleiche tun müssten in der gleichen Situation. Und die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber es gibt diesen vernünftigen Menschen nicht. Das kommt mit dazu. Schon in der Grundannahme bei Kant ist angelegt, das vollständig vernünftige Handeln ist nur ein göttliches Konzept. Das geht gar nicht. Und verlangt wird auch von dir überhaupt nicht verlangt. Ja? Sondern du bist als Mensch nicht vollständig vernünftig. Mit vernünftig nochmal zu bedenken, das ist nicht gemeint mit klug. Ja? Das darf man nicht mit klug verwechseln. Sondern vernünftig heißt in dem Sinn, du hast Zugriff auf eine moralische, vollständige Autonomie, die von der Vernunft geregelt ist. Wenn du das könntest, ja, wenn wir das könnten, würden wir uns alle immer hundertprozentig vernünftig verhalten. Das tun wir aber nicht, können wir auch nicht.
Okay, aber mit diesem Konstrukt gibt es zumindest theoretisch eine objektivierbare, universelle Vernunft, die für alle gleich sein würde.
Ja, das Reich der Zwecke nennt er das.
Okay.
Ja.
Wodurch wird denn diese Vernunft gesteuert oder gebildet? Was ist denn das Vokabular davon? Spielen da sowas wie Werte und Prioritäten oder irgendwelche Bedürfnisse oder Funktionen eine Rolle? Oder was kommt da drin vor? Also was diktiert mir die Vernunft denn eigentlich? Also was bildet sich das?
Ja, das ist nicht so scharf bestimmt. Also die Quelle dieser Vernunft, würde man tatsächlich behaupten, das ist etwas Göttliches. Also das ist nicht scharf bestimmt, wo das herkommt. Man stellt sich vor, das ist metaphysisch. Man stellt sich vor, dass Gott ist diese ultimativ vernünftige Version eines Menschen. Und könnte man sich so verhalten, hätte man die Vernunft auf seiner Seite. Da wir es nicht können, brauchen wir andere Möglichkeiten, die uns leiten und die uns sagen können, was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun. Wir können uns nicht auf diese Vernunft verlassen, weil wir haben sie nicht in dem ausgeprägten Ausmaß. Man kann dann bestimmte Regeln einhalten, um sich möglichst vernünftig zu verhalten. Und das ist eben beim Kant zum Beispiel der kategorische Imperativ. Also du solltest dich immer fragen, ob das, was ich tue, in die Allgemeinheit übertragbar ist. Und das ist der Hintergedanke oder deine Möglichkeit, diese Fragen, wie ich mich verhalten sollte, immer wieder zu beantworten. Und wenn du von Bedürfnissen gesteuert bist, also von körperlichen oder von emotionalen Bedürfnissen, dann bist du wahrscheinlich weit weg von vernünftigem Handeln. Laut ihm. Gilt das als eine sehr kalte Ethik, als eine sehr, sehr kühle Art, den Menschen zu sehen und die richtige Handlungsweise herauszuarbeiten. Die ist durchaus nicht, ich nenne es jetzt mal spaßig. Ja.
Das Problem ist aber doch irgendwie, wenn es wirklich so was Theoretisches ist, was gar nicht in konkreten Dingen greifbar ist, weil wir als Menschen da gar keinen Zugriff drauf haben, dann ist es für mich so ein Konstrukt, wo ich sagen kann, es ist halt eher so was Geisterhaftes, das gibt's gar nicht so richtig. Was soll das sein? Und jetzt am konkreten Beispiel bemessen, wenn ich jetzt sage, was wäre eine vernünftige Entscheidung? Das heißt, so zwei Menschen, die vielleicht sich gegenüber, also eine extreme Szenerie vielleicht, sagen können, die duellieren sich jetzt irgendwie. Ja, also
ja.
Völlig überspitzt jetzt mal.
Ja.
Das findet ja auch im Kleinen irgendwie in ganz anderen Sachen statt. Aber beide haben jetzt vielleicht sie würden vielleicht argumentieren, eine vernünftige Idee darüber, wie dieses Duell ausgehen sollte und wie sie versuchen, es herbeizuführen quasi, die aber unterschiedlich ist. Gäbe es denn eine darüber gestellte objektive Vernunft, die quasi universell wäre bei sowas? Könnte man sowas annehmen oder kann das überhaupt existieren?
Also ich würde in dem konkreten Beispiel, würde ich jetzt sagen, die Frage, die du dir stellen müsstest, oder Kant würde sagen, seid ihr der Meinung, alle Menschen sollten sich duellieren? Und wenn du die Frage nicht bejahen kannst, solltest du die ganze Sache überhaupt nicht durchführen. Also die Frage ist immer bei ihm, das, worum es geht, ist es verallgemeinerbar? Was ich jetzt möchte, ist meine, er nennt das ja das Motiv, also letztendlich die Frage, warum will ich etwas tun? Ja, was ist mein Ziel? Ja, oder meine Handlung, die ich setzen möchte? Und die Frage, die ich mir dann zu stellen habe, ist, kann ich wollen, dass das, was ich mache, ein allgemeines Gesetz wird? Das ist die erste Formulierung von dem Imperativ. Das heißt, wenn ich mich darüber überlege, wenn ich sage, kann ich den Typen im Duell umbringen? Was muss ich dafür tun? Ist das vernünftig, soll ich mich mit ihm duellieren? Ja? Wenn ich mich fragen, kann ich es wollen, dass jeder seine Konflikte durch ein Duell löst? Ist das vernünftig? Ist das etwas, was man verallgemeinern kann? Und ich sage, ja, finde ich völlig in Ordnung. Ja? Dann bin ich zu diesem Schluss gekommen, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Aber die Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich ausgeschöpft. Er sagt ja auch, am Ende fällst du immer auf dein eigenes Gewissen zurück. Der Punkt ist nicht der, zu sagen, es gibt eine, oder jeder sollte in der Lage sein, super vernünftig zu sein, sondern worum es ihm geht, ist zu sagen, es gibt eine metaphysisch gedachte Vernunft. Die gibt es. Das ist einmal für ihn wichtig, ja, seiner Meinung nach. Und deswegen gibt es ein Ziel am Horizont. Damit ist die Beliebigkeit weg für ihn. Das ist für ihn wichtig, um zu sagen, es ist nicht beliebig, was du tust, ja, sondern es soll sich schon daran orientieren. Wir wissen aber alle, dass wir das nicht erreichen können dort. Also müssen wir mit den Mitteln arbeiten, die wir haben. Und die können wir einschränken oder können wir uns vereinfachen durch ein paar Regeln. Nicht Regeln, das ist ja nicht richtig bei ihm, sondern durch diese Imperative und durch die eigene Gewissensprüfung. Und weil der Mensch ja ein vernunftbegabtes Wesen ist, ist die Gewissensprüfung auch etwas, was häufig erfolgreich sein sollte. Er ist jemand mit einem positiven Menschenbild. Also er meint ja, du bist in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Mensch ist nicht schlecht, der Mensch ist gut, der Mensch ist vernunftbegabt und hat diese Anlagen in sich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er muss es nur sich in diese Autonomie trauen, wie er das eben nennt. Das ist die Autonomie des Vernünftigen. Nicht die Autonomie dessen, der seine Bedürfnisse erfüllt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er meint. Sondern es ist eine Autonomie, die gespeist wird aus einem Element deiner Persönlichkeit, die gottgleich ist. Im Idealfall. Ja, das ist die Idee. Aber jetzt sind wir sehr weit abgewichen in die kantische Ethik.
Ja, aber ich finde es jetzt eigentlich schon ganz spannend an der Stelle. Oder wird da gerne, also wenn es okay ist für dich. Also
ja, für mich ist ich.
Ja. Nur mal gucken. Also es gibt ein philosophisches Konstrukt, glaube ich auch. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich besser als ich irgendwie. Schleier des Ungewissen oder sowas. Also kann man auch als Rollenspiel inszenieren. Also das Setting ist im Prinzip so, dass du sagst, du hast irgendeine Szenerie. Du sollst im Prinzip jetzt in dieser Szenerie gewisse Gesetzmäßigkeiten und Regeln irgendwie aufstellen. Du weißt aber nicht, in welcher Rolle du dich später in dieser Szenerie wiederfinden wirst. Mhm. Das ist ja im Prinzip so dieses Konstrukt vorwegnimmt. Das hat man auch versucht zu spielen und so weiter, aber das geht natürlich nur begrenzt im Spielerischen, weil du natürlich, also ja, über unsere normale Welt mit den Hierarchien und Rollenkonzepten und so weiter kannst du halt nicht hundertprozentig drüber bügeln, um das total realistisch zu machen. Aber so vom Gedankenkonstrukt her, du weißt nicht quasi, wo du dich wiederfinden wirst. Das heißt, du kannst nicht darauf hoffen, dass du in einer privilegierten Position bist und dir da die Sachen möglichst gut zurechtlegen, sondern du musst es so machen, dass egal in welcher Rolle, in welcher Position, als wer du dich wiederfindest, du damit zufrieden, glücklich und du das als fair empfindest. Das geht ja so in die Richtung im Prinzip.
Ja, das hat damit was zu tun. Also letztendlich ist das wie, wenn die Geschwister sich den Kuchen aufteilen, ne? Der eine soll aufteilen und der andere darf auswählen. Und dann habe ich eine ähnliche Situation geschaffen. Ja, das geht durchaus in die Richtung, die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit. Und wichtig ist eben, und das ist das, was leicht vergessen wird, aber auch ein bisschen manchmal zu sehr überbetont wird gleichzeitig, dass es nicht um die Folgen geht. Das heißt, Folgenabschätzung ist nicht die Grundlage von Ethik, sondern die Prinzipienfindung ist das, worum es geht. Das führt zu einer ganz komischen Situation, nämlich dazu, dass du an der Handlung eines Menschen, also ich spreche jetzt immer in dem kantischen Verständnis, ja, dass du an der Handlung eines Menschen nicht ablesen kannst, ob sie moralisch ist oder nicht, sondern nur seine innere Motivation macht sie moralisch.
Okay.
Das heißt, wenn jemand zum Beispiel den Armen Geld spendet, wenn du das siehst, dann würde ein kantischer Ethiker sagen, du weißt nicht, warum er das tut. Und nur das ist entscheidend, warum er das tut. Es ist nicht entscheidend, was er tut. Und damit ist es das hat ihm immer viel Konflikt oder das hat ihm viel Widerspruch eingebracht oft. Weil damit natürlich die Frage einhergeht, was hat denn eine Ethik für einen Wert, die sich nicht durch ihre Außenwirkung definiert, sondern nur durch die innere Einstellung. Und das ist natürlich auch ein Angriffspunkt. Also das ist ja nicht, wenn das Problem mit Ethik gelöst wäre, dann hätten wir ja da aufhören können. Aber andere Ethiken, wie der Utilitarismus beispielsweise, der gerne dagegen gehalten wird, ja, obwohl er nicht so stark dagegen ist, wie man es annimmt, der ist ja bewusst auf die Folgenabschätzung ausgelegt. Das heißt, du sollst immer die Folgen bedenken und an den Folgen dich orientieren, die du verursachst. Und weniger deine inneren Beweggründe in den Vordergrund stellen. Aber das ist halt eine der großen zentralen Elemente von dieser Ethik, die sie so schwierig macht, oft damit klarzukommen oder sie zu mögen auch.
Also das wäre so der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht quasi.
Genau, gut gemeint ist das Einzige, was zählt.
Bei Kant,
genau. Richtig.
Okay, aber tatsächlich leben wir oft in einer Welt, in der eigentlich gut gemacht viel mehr zählt.
Richtig.
Und sagen kann, das ist mir ganz egal, wie oft du dich entschuldigst oder was du angeblich versucht hast oder sowas. Offensichtlich hast du ja nicht hingekriegt und daran bewerte ich dich quasi.
Ja.
Jetzt nochmal vielleicht zu dieser universellen, objektivierbaren Vernunft irgendwie zurückkommen. Die setzt ja im Prinzip einen Rahmen, der sich nicht auf das Individuum alleine beschränkt und bezieht, sondern der das ja größer zieht bewusst. Also im Prinzip über alle Menschen hinweg, oder? Also du müsstest auch im Prinzip nicht nur argumentieren und sagen können, naja, was wollen wir hier als lokale Gruppe an Menschen, als soziales Umfeld, was wollen wir als Nation, sondern was wollen wir als alle Menschen zusammen? Also ich müsste quasi immer für alle Menschen gleichermaßen mitdenken, wenn ich universell, vernünftig, objektiviert denke und sagen, was ist denn für alle gemeinsam eigentlich am besten?
Ja, ich würde es aber nicht so formulieren, denn wenn du sagst, ich muss denken, was ist für alle Menschen am besten, bist du in einer Zweckprüfung, also in einer Folgenabschätzung.
Ja.
Ja? Die Frage, die du dir in der kantischen Logik stellen müsstest, ist, wie muss ich mich verhalten, damit ich, um, um, wie kann ich wollen, dass sich alle Menschen so verhalten? Mhm. Die Folge, du kannst es nicht ohne Folgen denken in Wirklichkeit.
Ja.
Das will er auch gar nicht. Aber das wird ihm immer vorgeworfen, dass er keine Folgenabschätzung macht. Das stimmt aber nicht. Aber sie steht nicht im Vordergrund.
Mhm.
Im Vordergrund steht nicht die Folgenabschätzung. Im Vordergrund steht die eigene Gewissensgrundlage für die Handlung. Und kann ich die verallgemeinert haben wollen?
Ja.
Das ist eigentlich die Grundlage. Es ist relativ kompliziert. Und ich finde, dass man mit dem kategorischen Imperativ, den er ja in 4 verschiedenen Variationen anbietet, je nachdem, wie abstrakt du noch mitkommst bei dem ganzen Zeug, aber die ist schon, er wirkt wie die goldene Regel oft im ersten Moment. Also das, was ich tue, ich soll nur das tun, was ich will, dass man mir tut im Wesentlichen.
Ja.
Aber die hat eben das Problem der Unverallgemeinerbarkeit in Wirklichkeit. Also ich könnte ja, wenn ich jetzt mich an die goldene Regel halte als Beispiel, könnte ich als Richter zum Beispiel, könnte ich als Richter keinen Verbrecher verurteilen, weil ich möchte nicht selber verurteilt werden, ja, oder ins Gefängnis müssen oder so Sachen. Ja, also jetzt vielleicht kann ich das beste Beispiel. Aber das funktioniert im gut als Ethik in einem individuellen Verhältnis, aber nicht in einem verallgemeinerbaren Verhältnis sozusagen. Und das hat eben Kant versucht, damit zu lösen. Ironischerweise hat er ja genau mit der Ethik, die Ethik basiert ja auf dem metaphysischen, also auf dem wirklich nicht erfahrbaren Konzept der Vernunft, ja, die er da einfach mal postuliert, ja, während er ja ironischerweise auf der anderen Seite berühmt dafür ist, dass er die Metaphysik abgeschafft hat, in der Kritik der reinen Vernunft für den anderen Teil der Philosophie. Also er reißt die Metaphysik ein, er sagt, die brauchen wir nicht für die Erkenntnis, ist alles Quatsch, ja. Aber er baut sie auf der moralischen Ebene und sagt, dort ist sie unser Leuchtturm sozusagen.
Muss ich zugeben, ich bin jetzt nicht mehr ganz mitgekommen.
Ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen viel.
Ja, das heißt nicht,
aber wir müssen jetzt auch keine Kant-Vorlesung machen. Da eigentlich wollte ich wollte
aber einen Punkt noch hinaus irgendwie an der Stelle. Also vielleicht, also wenn ich jetzt wichtige Punkte jetzt bei dem, was du gerade gesagt hast, jetzt nicht aufgreife und so weiter,
liegt
es daran, dass ich jetzt gerade, mein Hirn gerade kurz woanders war.
Abgedriftet.
Ja, oder abgelenkt war. Aber
ja.
Ein Punkt wollte ich dich noch fragen. Und zwar, wenn man wirklich sagt, okay, er spannt das im Prinzip auf alle Menschen auf.
Ja.
Dann macht er bei den Menschen Schluss.
Nee, also lustigerweise wird immer bewusst zum Beispiel, man kann sich Aliens vorstellen.
Ja.
Also das ist immer ein wichtiges Konzept, bei dem, wenn man sich das nicht vorstellen kann, als ein ultimativ vernünftiges menschliches Wesen, kann man sich so ein Alien basteln im Kopf.
Ja.
Und dem diese Eigenschaften geben. Ja.
Ja.
Und dann hat man diese kantische autonome Figur. Ja. Deren Autonomie in der vollständigen Vernunft Handlung besteht.
Okay, aber wenn ich jetzt theoretisch als Mensch universell vernünftig, objektiv denke, muss ich dann aber trotzdem also Aliens mitdenken?
Ja, du denkst sie automatisch mit.
Okay,
ja.
Aber muss ich Tiere mitdenken? Tiere sind nicht vernünftig.
Nein, würdest du nicht mitdenken.
Okay, weil sie nicht vernünftig sind. Ich denke nur quasi für alle anderen Vernünftigen
genau.
mit.
Genau, richtig.
Okay, ist ja eine spannende Grenze, die man da trotzdem zieht, wo man sagen kann, man kann ja vernünftig auch für andere mitdenken irgendwie. Und das vernünftige Alien würde vielleicht für die unvernünftigen Menschen jetzt gar nicht mitdenken.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Das ist auch so. Der Mensch gehört ja nicht zu den Vernunftwesen.
Ja.
Der Mensch hat nur die Anlage dazu.
Okay.
Ja? Und sie ist in ihm angelegt, weswegen er unter die Menschenwürde fällt. Weswegen er der Menschenwürde nicht nur fähig ist, ja, sondern sie kommt ihm automatisch zu.
Okay.
Ja. Das ist eben, das war für ihn, glaube ich, für Kant so ein Versuch, das, was aus der Französischen Revolution kam, was von Rousseau kam und von Voltaire, zu versuchen, in seinen wissenschaftlich-philosophischen Kontext einzubinden. Also er wollte eine philosophisch-wissenschaftliche Begründung für die Menschenwürde entwickeln. Und dafür braucht er dieses Konstrukt, dieses Vernunftkonstrukt, an dem ohnehin zu der Zeit gerade nicht gezweifelt wurde. Das war ja total hip. Ja, also die Vernunft. Interessant ist aber trotzdem, wo du dann die Grenze ziehst. Ja, Tiere haben da keine Bedeutung. Ja, Aber du kannst es schon ganz anders. Es gibt in der Zeit war durchaus noch Sklaverei üblich, ja. Kant war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er tatsächlich alle Menschen gleich wertgeschätzt hat, ja. Frage ist, wie sieht er Frauen im Vergleich zu Männern? Diese ganzen Themen, da ist er durchaus ein Kind seiner Zeit, ja. Und wenn man Texte von ihm liest, die dann hinten raus, wo er sozusagen eine ausführliche Herleitung der Metaphysik, der Ethik macht und am Ende kommt er zu der Erkenntnis, dass es natürlich deshalb unmöglich ist, dass eine Frau eine Regierungschefin ist. Und wir wissen aber, dass das nicht so ist, ne? Weil wir wissen, dass Frauen Regierungschefinnen sein können. Also die Wirklichkeit hat das bewiesen, dass das so ist. Selbst wenn du es theoretisch von mir aus in Abrede stellen würdest, ja, zeigt ja die Welt, dass es so ist. Und spätestens da fällt er dann auseinander, wenn er sich zu sehr versucht, also er ist genauso ein Kind seiner Zeit wie alle anderen Leute. Aber das, sagen wir so, sein theoretischer Überbau, den er entwickelt hat, ist halt immens wichtig für das Menschenbild, das die Aufklärung hervorgebracht hat. Ja.
Okay. Ja. Spannend fand ich es eigentlich im Kontext mit, soll ich das jetzt noch erwähnen? Oder hättest du einen Anknüpfungspunkt, wo du gerne weitermachst, bevor ich
mich. Nee, wir wollten ja ursprünglich zu dem Homo Faber. Wir wollten genau. Ja nur sagen, was war vor dem Homo
dann
Faber.
Mach du mal an der Stelle weiter. Ich merke mir mal einen anderen Gedanken, den kann man auch wann anders wieder aufgreifen.
Ich überlege die ganze Zeit, ob wir einen Anknüpfungspunkt eigentlich ein bisschen an das Neurodivergenz-Thema finden.
Das hätte ich, aber.
Weil die Frage schon ist, in dem Zusammenhang, ich glaube, das Ganze, was man sich bewusst sein muss, und das kommt dann mit Homo Faber später oder auch mit Homo Ludens von mir aus, mit dem spielenden Menschen, ist dann schon, dass erlaubt wird, den Mensch ganzheitlicher zu sehen und ihn nicht zu reduzieren auf dieses Vernunftthema, was aber natürlich, muss man auch der Fairness halber sagen, zu der damaligen Zeit schon wahnsinnig humanistisch und wichtig war, ja, weil es eben eine Aufwertung des Menschen bedeutet hat. Und gerade diese Aufwertung ist ja die, um die man weiter kämpft dann, wenn der Mensch sozusagen durch die Evolutionstheorie wieder demontiert wird. Ja? Also das versucht man ja mit Gewalt unter Anführungszeichen aufrechtzuerhalten, in einigen philosophischen Strömungen, auch in einem Weiterdenken der Aufklärung, wie es ja letztendlich auch der jüngst verstorbene Jürgen Habermas noch immer versucht und gemacht hat, die positiven Aspekte einer Aufklärung, die ja, wie man weiß, letztendlich in der Katastrophe des Ersten und Zweiten Weltkriegs insofern geendet hat, als sie da nicht dran vorbeigeführt hat. Mhm. Also die Aufklärung hat ja in einen Zustand geführt, also gerade aus der Aufklärung der Glaube, dass der Mensch sich die Natur untertan machen kann, dass er sozusagen zu allem in der Lage ist, zu allem fähig ist und was er tun kann, sollte er auch tun im Wesentlichen. Ja, ist jetzt nicht kantisch, aber trotzdem, das ist ja das, was aus der Aufklärung an einer gewissen Hybris heraus entstanden ist. Und das hat ja, die Vernunft hat uns nicht geschützt vor den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Im Gegenteil, sie hat uns vielleicht sogar hineingeführt. Also soll man danach dann diese sogenannte philosophische Vernunft freisprechen? Soll man sagen, die gibt es trotzdem weiterhin, sollte unser Antrieb sein, obwohl sie nichts geleistet hat, das Sterben von Millionen Menschen aufzuhalten. Ja.
Das ist so ein Beispiel, was mir vorhin noch so eingefallen ist. Die Frage ist ja tatsächlich, wenn du sagst, du denkst so objektivierbar vernünftig oder sowas, es gibt ja auch das so einen schönen Roman und so weiter angelegt, oder ist ja auch durchaus eine Konstrukt unserer Zeit, dass man wirklich sagt, naja, unsere Gesamtzivilisation, die gesamte Menschheit und so weiter, kann sowas zusammenbrechen oder zum Untergang führen? Sind wir auf Dauer auf dem Planeten überhaupt überlebensfähig mit begrenzten Ressourcen, wenn wir ihn ausbeuten und so weiter? Also wo kann denn das vernünftigerweise, also jetzt mal in Anführungszeichen vielleicht gesetzt, denn hinführen, wenn man sich's durchdenkt? Und ist eine vernünftige Entscheidung quasi, dass man versucht, die Menschheit mehr oder weniger in ihrer jetzigen Form zu retten und ein Überleben zu geben? Oder ist die vernünftige Entscheidung, eigentlich eher den Untergang schneller herbeizuführen quasi? Hm. Also was ist vernünftig? Und dann kommst du ja auf eine Idee, dass du sagen kannst, naja, das könnte man beides gleichermaßen vielleicht so sehen, aber es sind halt gleich unterschiedliche Wertekonstrukte, die dahinter stehen. Und das bringt mich halt auf die Frage, ob nicht dieses Konzept von vernünftig immer ein Set von Wertekonstrukten braucht, die aber dann gleichzeitig halt nicht universell und nicht alternativlos sind.
Was würdet ihr da zum Beispiel einfallen? An Werten, die da drunter fallen?
Naja, ein Wert quasi ist ja dann quasi, wessen Wohl ist maßgeblich, könnte man ja sagen.
Das ist ja eine Frage jetzt.
Das ist eine Frage, die da vielleicht drinsteht. Das könnte ein Wert sein, den du damit dann auflöst. Je nachdem, wie du die Frage halt beantwortest, könntest du sagen, hast du halt ein unterschiedliches Wertekonstrukt, was du aufbaust. Solche eben ähnliche Fragen könnte man viele stellen. Und daraus könntest du dann halt ein Set ableiten und könntest sagen, okay, so wie du diese Fragen beantwortet hast, kommt man vernünftigerweise dann zu einem Ziel, wo du auf hinarbeitest. Ob du das erreichst oder nicht, ist die andere Frage, aber worauf, was du anstreben müsstest quasi.
Ja.
Hast du keine solchen Wertekonstrukte, ist ja die Frage, wo könnte überhaupt dein Ziel liegen? Dann bist du eigentlich genauso wieder ziellos und sagst, es gibt gar keine Maßgabe, es ist beliebig quasi. Also genau das, was ja eigentlich, wie du ausgeführt hast, Kant ja, oder was Hegel vermeiden wollte quasi. Also er wollte ja ein Ziel definieren, ein vernünftiges, auf das man hinarbeitet. Das braucht solche Wertekonstrukte, aber die sind halt nach meinem Verständnis nicht universell und nicht alternativlos.
Ja.
Sondern es ist halt eine Festlegung.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, die Frage ist, der Sinn einer Ethik oder die Frage, was soll ich tun? Die Frage, wie soll ich mich verhalten? Ja, als Gesellschaft, als Einzelner braucht ja, ist ja keine beschreibende Frage, wie etwas ist, sondern wie es sein sollte. Das heißt, ich muss irgendein Ziel mir nehmen, bestimmen von irgendwo. Und ich glaube, und das glaube ich eigentlich bis heute, also das glaube ich gilt auch heute vielleicht mehr denn je, wenn man sagt, man bedient sich an solchen Konzepten wie Vernunft und Aufklärung, ob das einen Sinn hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das Charmante, finde ich, an dem Prinzip ist, wenn ich eine Vorstellung davon entwickle, wenn ich möchte, dass die Gesellschaft harmonisch, gemeinsam, wirtschaftlich und kulturell und persönlich und individuelle Fortschritte macht zum Besseren. In dem Sinn, dass sich die Mitglieder der Gesellschaft wohlfühlen und den Eindruck haben, dass sie in einer Umgebung und in einer Kultur leben oder in einer Welt leben, die sich bessert, ja, wo es in eine gute Richtung geht im Allgemeinen, dann muss ich ja ein Ziel definieren oder eine Voraussetzung machen, die nicht sich an der Wirklichkeit orientiert, sondern an der Möglichkeit. Das heißt, ich muss ein positives Menschenbild aufbauen und kommunizieren. Und zwar eines, das wahrscheinlich deutlich über dem echten Menschenbild steht. Also es hat für mich schon Sinn zu sagen, über dieses Vernunftkonzept, der Mensch ist gut, weil nur so kann er gut werden. Wenn ich jetzt mich schon hinstelle und in einem sozialdarwinistischen Konzept sage, in Wahrheit sind wir alle Tiere und jetzt schauen wir mal, wer am Ende des Tages noch steht, ja, dann ist das vielleicht eine akkuratere Beschreibung der Wirklichkeit, aber es kann kein Ziel für eine Ethik sein, weil das nicht zum Besseren führen kann. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man da mitnehmen kann, selbst wenn man im Detail sich fragt, ist das ein, was ist denn das für ein göttliches, metaphysisches Konzept? Das Grundprinzip zu sagen, es ist wichtig, den Menschen ideell zu überschätzen, damit er in seinem Lebensvollzug besser werden kann und nicht schlechter. Wenn ich jemanden begegne, den ich nicht kenne, ist es besser, ihn höher zu schätzen, als er ist, als ihn niedriger zu schätzen, als er ist und ihm das zu kommunizieren. Weil dann gibt es für ihn tatsächlich den Weg hin zum Höheren, viel einfacher zu gehen, als den Weg, als dann letztendlich sich da in eine Barbarei fallen zu lassen.
Und ich glaube, die Psychologie würde dazu sagen, es kommt drauf an, aber
wahrscheinlich
kommt es drauf an. Ist, ja, oder auch vom Menschenbild oder Konstrukt her kommt es drauf an, wie du das so siehst. Überhöhe ich jemand oder werte ich ihn ab? Womit motiviere ich ihn eher? Muss ich ihn motivieren? Im Endeffekt bin ich eigentlich bei den ganzen Dingen, um da mal drauf zurückzukommen, darauf zu fokussieren, auf drei Dinge gekommen. Wodurch ist der Mensch geprägt? Und das ist für mich Bedürfnisse, Fähigkeiten und ja, Werte, könntest du sagen, Wertekonstrukte. Also Fähigkeiten erlauben dir überhaupt irgendwas zu tun. Hast du keine Fähigkeiten, hast du diese Möglichkeiten nicht. Das heißt, dann kannst du zwar eine Intention haben, aber du kannst sie nicht umsetzen. Also nach dem Motto gut gemeint, aber halt vielleicht trotzdem schlecht gemacht, weil dir die Fähigkeiten fehlen. Bedürfnisse sind das, was du quasi brauchst, wiederum für dich selbst, aber auch um funktionieren zu können. Also das heißt, deine Funktionen hängen wiederum auch von eigenen Bedürfnissen ab. Also du, keine Ahnung, du musst essen oder du brauchst Ruhe oder du brauchst soziale Nähe oder sonstige Dinge. Das kann aber individuell natürlich unterschiedlich sein. Das heißt, um funktionieren zu können, haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse. Bekommen sie die nicht, wird ihnen wiederum die Fähigkeit zum Tun geraubt. Und Werte ist dann eigentlich das, was am ehesten halt sowas wie ja deine, oder wo man sagen könnte, das ist dann die intrinsische Motivation oder deine Ideologie dahinter. Also was willst du? Das gut gemeint quasi drückt sich in diesem Wertebereich aus, wie auch immer man es nennen will. Und das kannst du jetzt aber unterschiedlich ansetzen. Und am ehesten, ja, das, diese zwei, also Fähigkeiten und Bedürfnisse ist halt das, was dich vielleicht limitiert, prägt, was dir dein Setting, deinen Rahmen gibt. Das kannst du dich vielleicht auf dieser philosophisch, ethisch oder moralischen Ebene am ehesten dadurch unterscheiden, mit welchen Werten du rangehst, also was du meinst oder willst quasi. Du kannst es dann möglicherweise nicht umsetzen, weil du halt deine Bedürfnisse nicht erfüllen kannst oder die Fähigkeiten halt dir fehlen. So, und jetzt ist halt die spannende Frage halt, welche Werte setzt du da wiederum halt an? Deswegen komme ich halt auch da drauf. Und diese Werte ist jetzt mal als mögliches Konstrukt. Wertest du zum Beispiel deine eigenen Bedürfnisse oder dein eigenes Überleben höher als das Überleben der Gruppe? Wäre jetzt eine so eine Frage. Oder sagst du, nein, das Überleben der Gruppe ist wichtiger quasi als mein eigenes Überleben? Also das sind ja so grundsätzliche Fragen, wie sich auch gesellschaftliche Konstrukte dann ergeben. Oder ein Kriegseinsatz oder dergleichen, wenn du sagen kannst, ja, ich quasi bin bereit, mich für mein Vaterland zu opfern oder sowas. Dann bist du bei dem Japaner, der dann als Kamikaze-Pilot sich irgendwie bewusst opfert. Also das ganze Setting, ja, das ist ja keine Momententscheidung. Das ganze Setting läuft ja darauf hin quasi. Oder sagst du, nee, das eigene Bedürfnis des eigenen Überlebens oder sonstiger Sachen ist wichtiger, ist höher zu werten, als das, wie gut es der Gesellschaft quasi geht. Und ich finde, das sind eigentlich dann am ehesten diese Dinge, aus denen sich heraus irgendwas halt ableiten lässt oder unter denen man das halt dann irgendwie sehen müsste, was auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen dann ergibt.
Ja.
Da hätte ich dann auch Anknüpfungspunkte an Neurodivergenz wiederum oder an Hypothesen dazu. Aber
ja, ich finde es auch mal interessant an der Frage ist, ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht, sich seine eigenen Werte bewusst zu machen. Also ich glaube, dass das ist was sich, glaube ich, immer mal lohnt, sich mal selber zu fragen, was motiviert mich eigentlich? Also nicht nur, was motiviert mich, das wäre ja in deiner Vorstellung eher die Bedürfnisse. Ne? Aber was halte ich für gut und was halte ich für schlecht und warum?
Ja.
Das ist, glaube ich, dass viele Leute das ganz unbewusst machen natürlich. Also unbewusst triffst du diese Entscheidungen. Aber ich glaube, dass man oft sich gar nicht bewusst macht, welche Ethik man eigentlich vertritt. Ja. Also gerade auch, ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo es ja starkes Auseinander, oder für mich gefühlt starkes Auseinanderfallen in politische Lager gibt, da stehen ja letztendlich Wertekonzepte dahinter. Also es steht ja unterschiedliche Vorstellungen von dessen, was gut ist und was schlecht ist. Aber, und das Ironische ist, ich glaube, die Bedürfnisse sind bei fast allen Leuten gleich, aber die Werte unterscheiden sich.
Naja, also ich glaube, ein Teil der Bedürfnisse ist bei allen gleich. Es gibt aber auch genügend Bedürfnisse, die sich stark unterscheiden können.
Ja.
Und da bist du ja genau wieder in diesem ganzen Bereich, dass du sagen kannst, Neurodivergenz basiert ja oft auch Bedürfnissen, wo du sagen kannst, ich wollte schon sagen, das Licht ist zu laut. Nein, aber das Licht ist zu grell. Die Geräusche im Großraumbüro sind zu laut oder so viele soziale Kontakte auf einmal sind zu viel oder sonst was. Ich habe ein anderes Bedürfnis als andere Leute und kann quasi auch Dingen oder Anforderungen, die an mich gestellt werden, vielleicht nicht gerecht werden. Genauso geht es aber an Neurotypischen so, die auch gewisse Sachen halt nicht vermögen, die vielleicht Neurodivergente also vielleicht hinkriegen. Bloß ist das halt gesellschaftlich akzeptiert, dass man das halt nicht kann quasi, weil es halt einfach eine Mehrheit gibt oder so. Insofern, ich glaube schon, da gibt es schon auch Unterschiede, aber es gibt schon auch große Überlappungen natürlich zwischen allen. Also das ist richtig, das könnte man weiter wahrscheinlich ausführen. Und Bedürfnisse sind aber das quasi, was dir von außen halt auch bedient werden muss. Also das ist immer so ein Eindruckungspunkt von außen, während Fähigkeiten vielleicht auch eher aus dir selber heraus wiederum kommen. Das ist von dir innen nach außen, Bedürfnisse eher das, was von außen nach innen quasi für dich erfüllt wird. Also von den Richtungen her vielleicht am ehesten.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann kann ich eigentlich mein Bedürfniskonzepten, da haben die, müssen die Werte, die ich habe, gar nicht unbedingt immer präsent sein. Ich habe meine Bedürfnisse. Die Frage ist die, muss ein Bedürfnis immer mit einem Wert korrelieren? Nee. Eigentlich nicht.
Nee, gar nicht. Das ist dein Grundbetriebssystem, könnte man vielleicht eher sagen.
Ja.
Damit du überhaupt, also Bedürfnis ist das, was reinkommen, also was bedient werden müssen, damit du funktionsfähig bist. Funktion ist das, was du mal außen bringst für die Gesellschaft vielleicht wieder oder was du leisten könntest. Aber ob du das leistest oder warum du es leistest, also für wen du das leistest, du bist erstmal davon komplett unbenommen quasi. Das heißt, ja, aber die zwei Sachen müssen halt zusammenspielen, damit du überhaupt in einen, ja, in eine Befähigung quasi hineinkommst oder in eine positive Interaktionsfähigkeit quasi mit deinem sozialen Umfeld oder mit deiner Umwelt überhaupt halt.
Ja, aber dann kommen wir doch nochmal kurz zurück zu dem Thema Homo Faber und nehmen da jetzt dieses Thema der Neurodivergenz verstärkt mit. Dann ist ja, wenn wir jetzt sagen, der Homo Faber, um jetzt dieses längliche Referat zu dem Menschenbild davor, unmittelbar davor jetzt mal hinter uns zu lassen, der ist ja schon ein zweckorientiertes Wesen. Also der Homo Faber ist ja, also Hannah Arendt hat ihn ja kritisiert, den Homo Faber, als jemanden, der alles auf seine Zwecke reduziert und aus den Augen verliert, dass der handelnde Mensch eigentlich anders funktioniert als der herstellende Mensch. Also dass Politik im konkreten Fall kein Herstellen ist eigentlich, sondern eine andere Form von Handeln, ein kommunikatives Handeln und nicht ein
hierarchisches Handeln.
Bitte?
Ist Politik hierarchisches Handeln?
Kannst du sicher so sehen,
ist das nicht
ist in dem Zusammenhang nicht. Also worum es, glaube ich, Hannah Arendt ging, ist, das waren ja Aufarbeitungen des Faschismus letztendlich. Mhm. Ja, die haben ja versucht, den Faschismus aufzuarbeiten, so gut sie alle konnten. Hannah Arendt und Sartre und alle möglichen Leute. Ne? Und ihr Problem oder was eben Adorno, die Dialektik der Aufklärung, die Aufklärung ist gescheitert, deswegen kam es zum Zweiten Weltkrieg, so vereinfacht runtergebrochen. Und Hannah Arendt sagt eben, der Homo Faber, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja, aber der Homo Faber führt uns in die Katastrophe, ja, weil er letztendlich auch die menschlichen, wesentliche menschliche Aspekte außer Acht lässt, die zu einer echten Politik, zu einem echten menschlichen, humanen Austausch dazugehören, wozu der Homo Faber nicht in der Lage ist, ja. Weil er eben durch seine Zweckorientierung, durch seine Aufbauarbeit, durch das buchstäbliche Hinmauern von irgendwas irgendwo hin, nicht versteht, dass es eine andere Art des Weltverhältnisses gibt als das konstruierende Weltverhältnis. Weil eben, das ist das Missverständnis aus ihrer Sicht, die Politik eigentlich nicht das ist. Ja, wenn sie so betrieben wird, ist es missverstandene Politik. Ja. Und da wollte ich jetzt zurückkommen auf das Thema mit den Neurodivergenzen, mit den Bedürfnissen, dass es eben, wenn man solche Begriffe überhaupt nutzt wie Homo Faber, grenzt man den Menschen ja stark ein. Ja, das ist ja nicht, damit ist es klar, dass der einzelne Mensch damit nie komplett abgedeckt ist. Es ist ja keine Beschreibung einer Person. Kann ich sagen, ich arbeite mit einem Arbeitskollegen zusammen, der ist ein Homo Faber. Ja, das würde man ja nicht sagen, sondern man kann sagen, der hat vielleicht Anteile an diesem Konzept, ja. Aber das ist eben das Problem an diesen Art Kategorisierungen, die natürlich den einzelnen Menschen nicht treffen im Normalfall, ja. Sondern eigentlich eine gesellschaftliche Strömung versuchen zu beschreiben, wenn man so möchte.
Ja.
Aber das Homo davor ist natürlich irritierend, weil man denkt, die sprechen vielleicht von mir. Ja, ich bin ja auch ein Homo. Also vielleicht bin das ja ich, dieser Faber, ja. Aber letztendlich kann ich es nicht sein oder will ich auch nicht sein, sondern es kann nur einen Teil meiner Persönlichkeit beschreiben. Aber selbst da scheitert es, es beschreibt eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt und nicht ein individuelles.
Ja, es versucht ja im Prinzip eine große Gruppe und Art von Menschen eigentlich zu schreiben, also wie eben Homo sapiens oder sowas ja auch ein Riesenverbund an unterschiedlichen Individuen beschreibt, die sich aber trotzdem halt aufgrund gewisser Eigenschaften abgrenzen. Das war halt in der Anthropologie noch leichter, dass man sagen kann, okay, komplett andere Knochenstruktur und Körperbau und so weiter, das ist recht hier. Das. Aber ich meine, wir haben auch keine Überlieferungen quasi von damals in größerem Umfang, was da irgendwie passiert ist, Gesellschaft wäre sonst was. Insofern können wir da halt nur an solchen Sachen uns halt entlanghangeln auch. Jetzt haben wir halt viel mehr von diesen feinen, granularen Dingen und kommen auf viel mehr so Sachen. Es sind aber natürlich Konstrukte, die wir da drüber stülpen und die natürlich mehr so eine vage Idee beschreiben, das ist richtig. Also mit dem Homo Faber kann ich mich immer noch nicht so ganz, der ist für mich nicht greifbar genug. Für mich sind eher wirklich so Geschichten wie, inwiefern übernehme ich Verantwortung für welche Aspekte?
Ja, pass mal auf, ich stelle mal eine These in den Raum oder eine Frage. Hat es einen Sinn, einen Homo Neurodivergensis zu bestimmen? Zu sagen, ich mache eine Kategorie, ja, eine Menschenkategorie, ganz bewusst, so grindig sich das jetzt anhört, ja, benenne die so und versuche gemeinsame Eigenschaften festzulegen. Oder ist man damit genau sozusagen einem Klassifizierungswahnsinn auf den Leim gegangen und praktisch rutscht in eine Ironie rein sozusagen und sagt, damit versuche ich genau das zu tun, was nicht geht. Ja?
Naja, einerseits ja und andererseits nein. Aber ich bin einerseits ein totaler Fan davon, alles Mögliche zu kategorisieren und sonst was. Ich meine, das kannst du dann unterstellen, dass das autistische Züge sind, die sowas immer versuchen und überall Strukturen zu erkennen und reinzubringen und auf Basis von solchen Strukturen irgendwie zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist mir natürlich absolut bewusst und ich glaube, das ist auch unbestritten, dass solche Dinge nie das Individuum beschreiben. Also das ist ja genau das, was du mit Statistik sagst, wo du sagen kannst, so deine durchschnittliche Lebenserwartung ist sowieso oder du bist durchschnittlich sind Menschen so und so groß oder sonst was, wo du sagen, das beschreibt, also ja, es kann auch mal ein einzelnes Individuum treffen, aber wenn du so eine Vorhersage machst, ist das nie eine Vorhersage für den einzelnen Menschen. Und das ist, glaube ich, auch bekannt. Trotzdem hast du solche Konstrukte, versuchst aber halt auf einer gewissen Ebene oder auf einer gewissen Sichtweise sowas zu machen. Und da ist für mich aber sowas wie ein Homo-Begriff halt eher so ein, naja, schon größerer Überbau, wo ich sage, das ist vielleicht halt so eine gewisse, ich sag mal, im weiteren Sinne größere Epoche oder eine Ära oder sowas, wo Menschen, die grob in einem Gesamtkonstrukt und in einer Gesamtart, aber auch durchaus mit vielen Individuen, die da irgendwie mit einer Rolle gespielt haben, halt funktioniert hat. Also Menschen, die halt irgendwo in der Lage waren, vielleicht halt da ein Feuer zu machen oder Menschen, die halt irgendwie in der Lage waren, aufrecht zu gehen oder sowas. Irgendwas, was sie halt hervorgehoben hat, die in einer bestimmten Zeit gelebt haben, da eine bestimmte Form halt eingenommen haben. Und so würde ich das auch sehen. Das heißt, ich würde nicht heute danach suchen, dass ich sagen kann, hier haben wir unterschiedliche Menschentypen. Das kann man auch machen, ist aber eine andere Sicht der Betrachtung. Und das ist ja das, ich habe es im Podcast zum Teil dann einfach mit Neurix A und Neurix M bestimmt. Weiß nicht, ob das geläufig ist.
Nee, erzähl doch mal.
Genau.
Erzähl doch mal.
Die Idee davon ist eigentlich zu sagen, naja, du kannst alle möglichen Begrifflichkeiten und neurodivergent oder neurotypisch versucht das ja auch. Und neurotypisch würde dann aber halt einen Bereich umfassen, den wir halt als normal definieren, wo ich sagen kann, sowas wie normal ist halt immer gefährlich, wenn man das benutzt an der Stelle. Aber wir haben halt schon eine gewisse, naja, Gruppierung rund um die, um ein gewisses gedachtes Zentrum, wo du halt nicht zu weit von weg bist, was sich aber halt genau durch ähnliche Bedürfnisse und Fähigkeiten halt dieser Menschen halt ausprägt, die sich in diesem Bereich bewegen. Die können intern sehr unterschiedlich strukturiert sein quasi, aber sie interagieren halt quasi mit ihrem sozialen Umfeld durch Bedürfnisse und Fähigkeiten, die einigermaßen ähnlich sind in einem gewissen Rahmen und halt eine, jetzt nicht komplett homogene, aber eine ausreichend ähnliche Mehrheit bilden. Und um diese Mehrheit herum konstruierst du dann halt große Teile unserer Gesellschaft, unseres ja, Zusammenlebens, also wie diese Welt halt funktioniert und davon aber halt differenzierbar hast du halt auch andere Menschen, die halt von ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten davon so stark abweichen, dass du sie halt vielleicht einer anderen Gruppierung zuordnest. Das ist das, was wir halt gerne mit Neurodivergenz machen. So, darin gibt es dann verschiedene mögliche Diagnosen und Verständnisformen und Begrifflichkeiten. Also eben, ja, komme ich gleich noch genau drauf ein. Jetzt ist aber die Frage, ist Neurodivergenz quasi, also im Sinne von andere neurologische Strukturen im Gehirn, also das ist quasi der Begriff, der da mit drinsteckt oder der das ausprägt. Ja, da geht es nicht darum, ob das jetzt dunkelhaarige, hellhäutige, blauäugige oder whatever sind, sondern dich interessiert im Prinzip die neurologischen Strukturen im Gehirn, die von extrem vielen Genen und vielen weiteren Faktoren abhängen und die halt einfach wahnsinnig komplex sind. Also einfach das Gehirn an sich ist ja, sagt immer, das ist die komplizierteste Struktur, die wir irgendwie überhaupt irgendwie kennen bisher. Also überall, überhaupt im Universum, die uns bekannt ist. Und es gibt halt wahnsinnig viele verschiedene Ausprägungen. Das heißt, wahrscheinlich hat jeder Mensch halt ein anderes Gehirn. Das ist ja das, was Neurodiversität im Prinzip sagt. Und diese Abgrenzung versuchst du im Prinzip halt hier, dass du sagen kannst, da sind halt deutlich andere Gehirnstrukturen, die zu anderen Bedürfnissen und Fähigkeiten führen, die ich so weit von dieser großen Hauptgruppe quasi abgrenze. Und dann habe ich Neurodivergente. Aber sind diese Neurodivergenten jetzt zwingend eine Gruppe? Oder könnte ich das möglicherweise auch wieder unterteilen und tut es auch der Betrachtung vielleicht gut zu sagen, naja, ich habe nicht zwingend alle Neurodivergenten, also alle, die von der Hauptgruppe abweichen, sind neurodivergent und damit einheitlich, sondern kann ich vielleicht auch sagen, naja, da gibt es vielleicht halt eine Gruppe, die ich vielleicht auch hier im Podcast eher betrachte, die dann an so Diagnosen hängt wie ADHS, Autismus-Spektrum. Es gibt einen Begriff, der heißt VAST, also der ist halt so weiter als ADHS. Da sind vielleicht irgendwie sowas Leute drin, die halt starke Mustererkennung haben. Das können wiederum Leute sein, die im Autismusbereich sind, können aber auch andere sein. Das ist vielleicht sowas wie weiteren sind noch Hochbegabung, Hochempathie, Hochsensible oder sowas, die da vielleicht mit dranhängen oder sowas wie Dyslexie oder Dyspraxie. Vielleicht auch noch ein paar andere Konstrukte. Das ist die Frage, wie viel du da in diese eine Gruppe wirfst und wie viel du da so anhängst in kleinen Gruppen. Und ich habe dann halt eigentlich den Begriff geprägt, der ich sagen kann, naja, das ist vielleicht Neurix A, also im Sinne von ADHS und Autismus so im Zentrum stehend und da vielleicht noch ein paar Sachen außenrum, wo man gewisse Ähnlichkeiten vielleicht noch im weiteren Sinne vielleicht halt so etwas pauschalisiert finden kann. Es kann aber auch weitere Gruppen geben, wie Neurix, keine Ahnung, X, Z, Y, die andere Dinge umfassen. Das heißt sowas wie Psychopathie, das du auch hast in der Gesellschaft halt. Ist das zwingend quasi in die Gruppe der Neurodivergenten einzusortieren? Wo du sagen kannst, wahrscheinlich ja, also im Sinne von anderen Gehirnstrukturen als um ein Zentrum herum, ist aber vielleicht nicht Neurex A. Also Psychopathen unterscheiden sich, also das mal als Hypothese, ohne dass ich es nie erforscht habe, potenziell unterscheiden die sich halt in vielen Aspekten bezüglich ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse von denen, die halt im Autismus-Spektrum und im ADHS-Spektrum sind. So, und dadurch habe ich halt dieses Hauptkonstrukt, der sagt, ich habe Neurex M für Median, Masse, Mittelwert quasi, was so halt, ja, je nachdem, wie du es interpretierst, aber vielleicht 60% oder mehr der Leute umfasst, was halt so unsere Gesellschaft prägt, was wir gerne als neurotypisch sehen. Und dann hast du Neurex A, was halt eben um diesen ganzen Bereich ADHS, Autismus und weitere Dinge außen rum, das heißt einen erweiterten Bereich, gar nicht zwingend alles mit konkreten Diagnosen hast, die vielleicht halt dann 20%, 30%, 40% umfassen könnten. So, das kannst du jetzt schieben natürlich. Du kannst jetzt sagen, es sind mehr dort, diese Grenzen sind ein bisschen fließend, aber das sind so von der Betrachtung eigentlich diese Aspekte, die ich gern geprägt habe. Die hast du aber alle in der Gesellschaft, die gehören zur Gesamtgesellschaft dazu und würden auch zur Gesamtgesellschaft, insofern ist es eher ein zivilisatorischer Begriff, wenn ich sowas von so Homofunktionales spreche, was ist der Anspruch der Zivilisation dahinter quasi? Jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet, ich habe deine Gedanken gerade dabei gesehen und jetzt
die Chance einzugreifen. Ich habe bevor ich es vergesse, mir fällt immer etwas auf, und zwar, wenn du von neurotypisch sprichst, beziehungsweise eben diesen Median oder wie immer du das nennst, und von Bedürfnissen und Fähigkeiten. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ich könnte, glaube ich, relativ viele Bedürfnisse und Fähigkeiten aufzählen, die ich neurodivergenten Menschen zuschreiben würde. Einfach aus der Erfahrung langsam. So. Würde ich hinkriegen. Und ich bin mir immer unsicherer, ob es diesen neurotypischen überhaupt gibt. Also in dem Sinn, als ich mir schwer tue, ihn zu definieren. Also was macht, wenn du jetzt gezwungen wärst, möglichst, sagen wir mal, undifferenziert zu antworten, sondern möglichst plakativ. Wie würdest du sagen, was macht den neurotypischen Menschen aus?
starke Kommunikation, wo immer ein sozialer Kanal mitschwingt. Es geht weniger um Sache, sondern mehr um soziale Konstrukte. Und die sind meistens auch davon begleitet, dass es um Hierarchien geht, um Hierarchiekonzepte. Also soziale Hierarchie ist oft miteinander verknüpft, also auch in der ganzen Denkweise. Schwingt bei aller Kommunikation oder bei allem Handeln halt so mit. Also ich mache Sachen nicht um der reinen Sache oder Vernunftsebene quasi vielleicht willen, sondern ich mache sie immer unter dem Kontext der Sozialhierarchie quasi mit und arbeite dementsprechend eher top-down. Das heißt, ich gehe von oben her, habe ein gewisses Grundgefühl, sage ich jetzt mal, ein Grundsetting oder eine Grundannahme von den Sachen, stülpe das über diese kleinen Sachen unten drüber. Das heißt, oft, wenn Aufgaben gelöst werden, werden sie nicht quasi bottom-up gelöst, im Sinne von, ich analysiere alles und dann überlege ich, was ist das Sinnvollste daraus und dann erschließe ich mir eine sinnvolle, sachliche Lösung, sondern ich sage, naja, was ist denn hier quasi gewünscht im so sozialen, politischen Umfeld und so weiter, auf welche Lösung müssen wir dann eigentlich hinaus, weil hier gibt es ja folgende Befindlichkeiten und sonst was von den Leuten, das wissen wir ja schon. Und dann müssen wir das halt den Sachzwängen unten halt so ein bisschen überstülpen und gucken, wie wir damit halt das ja damit zusammen arrangieren. Das ist dieses Top-Down, dieses sozialhierarchische Denken und Kommunizieren ist was Neurotypisches, würde ich jetzt sagen, wenn ich es pauschal mache. Man kann vielleicht noch mehr Eigenschaften finden, also dass du sagst, du bist in der Lage, viele Dinge auszublenden, also nimmst Details vielleicht gar nicht so wahr, also belastest dich mit denen nicht, gehst ein bisschen mit Scheuklappen vielleicht einfach durchs Leben, das macht es ja an vielen Stellen noch leichter. Du outsourcest viele Entscheidungen, du musst bei nicht allen Dingen immer exakt verstehen, warum ist das so, muss das alles Sinn machen oder sonst was, sondern gewisse Sachen sind so und das ist in Ordnung und damit kannst du dich arrangieren und kannst es gut annehmen. Ohne das selber quasi aus dir heraus autonom nochmal rechtfertigen, begründen oder sonst was zu müssen. Dieser Drang ist nicht so stark, quasi dieses Autonome selber aus dir heraus rechtfertigen, sondern du bist ganz zufrieden damit, wenn andere für dich Entscheidungen treffen, im Sinne von, da hat sich jemand Gedanken gemacht dazu und hat mir diese Entscheidung gegeben, dadurch habe ich auch diese Verantwortung gar nicht. Das heißt, auch Abgeben von Verantwortung ist ein gutes Konstrukt, was wichtiger ist dabei. Und zu sagen, nö, damit ist doch klar, wie es gemacht werden muss und dann mache ich das doch gerne, da füge ich mich ein, da können wir doch alle gut zusammenarbeiten hier. Und wenn du das genauso siehst wie ich und so weiter, dann sind wir da uns doch alle schon mal einig und dann finden wir diese Gemeinsamkeiten hier quasi. Mhm. Also das sind für mich so typische neurotypische Sachen. Das wäre jetzt nicht abschließend und jetzt nicht detailliert, aber so nehme ich neurotypisch inzwischen halt wahr eigentlich.
Klingt für mich wahnsinnig unsympathisch, also diese Beschreibung. Die Frage wäre für mich, an der Stelle.
Es ist jetzt vielleicht halt auch auf eine unsympathische Weise erklärt oder sowas. In dem Faktischen, wie man es tut, hat es ja viel auch, was Gemeinschaft bildet, im Sinne von, du versuchst dich halt auf eine gemeinsame Ebene zu einigen. Also Kommunikation läuft halt oft so ab, halt mit diesem sehr Verschleierten und so weiter. Also du machst wenig direkte Aussagen. Also wenig im Sinne von, ich erwarte so und so oder sonst so. Also gibt es natürlich auch, aber du versuchst es eher zu verschleiern im Sinne von, ach, hier ist aber kalt drin oder sowas. Und ich sage, okay, damit sage ich quasi, mir ist es so kalt, können wir das Fenster zu machen oder mach das Fenster zu. Ich fordere das aber nicht direkt, sondern ich vermeide das quasi halt. Erwarte quasi, dass der andere, wenn er meine Hierarchie anerkennt und den Sozialaspekt quasi darauf Rücksicht nimmt und es macht, tut er das aber nicht, ist es Teil des Prozesses, das auszuhandeln diplomatisch. Ich kann nicht unbedingt darauf festgenagelt werden im Sinne von, ja, aber du verlangst immer, dass ich das Fenster zumache. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gemeint, es ist ein bisschen kalt hier. Also, das ist doch, also es hat immer so dieses diese Verhandlungsmasse.
Was Politisches, oder?
Was Politisches, ja, also könnte man sagen.
Das Politische würdest du eher den Neurotypischen zuschreiben. Politisches Handeln.
Absolut.
Ja. Okay.
Es hat halt ja auch oft so verschleierte Sachen und so weiter. Das ist ja das, was bei Neurodivergenten oder NeuroXA-Menschen dann eher so ankommt, sondern man kann das immer so eine Hidden Agenda, so unklar, verwaschen, manipulativ. Also die sagen nicht direkt heraus irgendwie den Neurotypischen, was sie denn eigentlich meinen. Man muss es irgendwie immer deuten und konstruieren und die deuten meine Aussagen dann auch immer irgendwie. Obwohl ich doch einfach nur, also es gibt so einen schönen Ausdruck, hör bitte nicht, was ich nicht sage. Also das habe ich nicht gesagt, was du da hineinlegst an Bedeutung. Aber das ist das Typische. Da läuft quasi immer noch mal so eine Enkodier-Dekodier-Zusatzschicht mit, dieses sozial Verschleiernden, was aber dieses diese Verhandlungsmasse so bildet. Nach dem Motto, ja, ich sag's nicht so direkt, ich deute es nur an, überlasse dem anderen gewisse Möglichkeiten, der muss dann darauf eingehen, kann er oder kann er nicht. Das hat diese sozial-hierarchischen Konstrukte, die damit eingewoben und die dann immer mitverhandelt werden und so weiter. Das ist was ganz Massives, was halt da so stattfindet. Deswegen halt sind auch sowas wie Klatsch und Tratsch halt dann irgendwie viel wichtiger. Also das, was in vielen Zeitschriften oder sowas, wo ich sagen kann, das interessiert mich aber so überhaupt nicht. Ja, warum interessiert es mich nicht? Welches Königspaar da, was wieder, wie und wo und wem da, wen betrogen oder irgendwelche Daily Soaps oder sonst was? Klar, man kann da gewisse Sachen, Aspekte vielleicht auch rausnehmen, aber ein Großteil des Inhalts interessiert mich überhaupt nicht, wo ich sagen kann, die sollen halt ordentlich miteinander reden und wo ist das Problem?
Ja gut, also ich meine, das mich interessiert das konkret auch nicht. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel die Frage, also jetzt immer ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, schauen wir uns mal Eve Online an, zum Beispiel. Das Computerspiel Eve Online. Mhm. Ja?
Also muss ich vielleicht kurz dazu erklären?
Ja, das ist halt, erklärst du vielleicht besser. Genau, nur kurz, dann erkläre ich, worum es mir geht. Wir müssen jetzt nicht in die Tiefe, sondern in ein Beispiel bringen.
Ein schönes Massive Multiplayer Online, ja, Role-Playing-Game eigentlich auch, also so ein Weltraum-Setting. Also man spielt. Ja, also es ist weniger auf eine Person oder Charakter bezogen, also man spielt eher irgendwelche, also man fliegt irgendwelche Raumschiffe, man hat Raumschiffe, die im Hangar liegen, man kann mit Waren handeln, es hat ein riesen Warenwirtschaftssystem, ist aber halt auch mit vielen anderen Leuten vernetzt und das ist, glaube ich, eines der Spiele gewesen, die am meisten Leute, glaube ich, gemeinsam auf irgendwelchen Servern gehostet haben, wo es große Weltraumschlachten gibt und wirklich auch Strukturen, Nationen und sonst was, die da entstehen.
Ja, auch eine irre Lernkurve. Du hast heftige Einstiegshürde dabei. Also zumindest jetzt, musst dich richtig reinarbeiten. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, würdest du mir zustimmen, wenn ich einfach mal die plakative Behauptung aufstelle, mehr neurodivergente Menschen spielen Eve Online, als die Bunte lesen?
Ja.
Okay, wäre meine Frage, ist das wirklich, also ich meine, ist das Interesse, kann man wirklich das Interesse, oder wie stelle ich die Frage jetzt richtig? Das ist, ich will das nicht schlecht formulieren oder unfair formulieren. Warum, erstmal anders, warum glaubst du, ist das so? Warum spielen mehr neurodivergente Menschen Eve Online als die Bunte lesen?
Also gut, die Bunte, wie gesagt, also das mit Klatsch und Tratsch und so weiter, was genau diese Sozialhierarchie und sonst wie, das interessiert Neurodivergente weniger. Ah,
Entschuldigung, aber, dass ich kurz unterbreche, ja, aber du hast doch auch gerade in Eve Online ganz viel Sozialhierarchie.
Kannst du, ja, du musst das ja nicht spielen. Also du kannst ja auch, das nennt man so Care Bear oder sowas, der halt so sein eigenes Ding irgendwie macht. Aber klar, du hast auch diese Machtkonstrukte mit irgendwelchen Clans und ich weiß nicht, wie sie heißen, die Konstrukte, also irgendwelche Nationen, die zusammenarbeiten, habe ich zum Beispiel jetzt nie gemacht da drin.
Ich finde zum Beispiel, das lustig mit diesen Strukturen, weil ich auch zum Beispiel Rollenspiele, Dungeons and Dragons, alle diese Dinge, Sozialhierarchien spielen meiner Erfahrung nach da eine immens große Rolle im Interesse auch dieser Bevölkerungsgruppe.
Man muss aber vielleicht auch nochmal unterscheiden. Also Sozialstrukturen hattest du, also wenn wir jetzt mal die Wildbeuterzeit jetzt als NeuroXA-Prototyp so ein bisschen nehmen, dann hattest du dort ja auch Sozialstrukturen. Die waren halt nur nicht so groß. Die waren halt eher irgendwie anders organisiert. Und diese Hierarchiekonstrukte, die jetzt natürlich bei Eve Online vielleicht auch mit reinkommen, dass du irgendwie halt verschiedene, was ich, wenn du mit einer Flotte angreifst, die halt irgendwie hierarchisch strukturieren und organisieren musst, okay, da muss es ein Stück weit, ich habe es, wie gesagt, auf der Ebene nie gespielt oder gemacht. Ich bin, wenn ich mit solchen Rollenspielen unterwegs gewesen bin oder mit anderen Leuten, dann waren das halt immer Kleingruppen. Also 2, 3 Leute, vielleicht 20 oder 40 Leute, also in World of Warcraft mit irgendwelchen Schlachtzügen, das war schon viel. Natürlich warst du dann darauf angewiesen, dass du sagen kannst, ich brauche ja einen, der irgendwie weiß, wie es geht, dem ich vertraue und so weiter. Aber dem vertraue ich persönlich. Das ist ein persönliches Vertrauen, dass derjenige oder diejenige das gut macht quasi und gut organisiert und mich gut sieht in meinen Fähigkeiten, meinen Problemen, Bedürfnissen und so weiter. Also eine persönliche Beziehung quasi zu dem. Und dann fühle ich mich da aufgehoben, dann kann ich mich da auch einfügen und dann darf auch einer quasi sagen, wo es lang geht, das hilft mir von der Orientierung. Ich würde mich aber nicht in so Konstrukten von wegen, ja, das ist der Ranghöchste jetzt hier, also Vereinsmeierei von wegen oder sonst was, wir haben das jetzt so gewählt und so weiter. Und ich das Gefühl habe, der hat aber gar keine Ahnung oder der sieht mich nicht in meinen Bedürfnissen und Fähigkeiten und sagen kann, what the fuck? Also ja, also in manchen Umfeldern muss ich mich dem unterordnen. Aber das mache ich nicht freiwillig bei irgendwelchen Spielen oder sowas. Da will ich nicht mich in ein theoretisches Konstrukt da einfügen, was für mich quasi keinen Sinn mehr gibt.
Ich habe immer, also da gebe ich dir völlig recht, das ist eine gute Beschreibung und da verstehe ich jetzt auch, was du meinst. Mein Eindruck ist oft, dass ich kann das an Bedürfnissen und Fähigkeiten gar nicht immer so gut festmachen, wo meine Trennlinie oft läuft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich häufig richtig liege, wenn ich mir anschaue, wie nutzen die Menschen ihre Fantasiebegabung. Also haben sie eine Fantasiebegabung in dem Sinne, dass sie es genießen können, entweder visuell oder narrativ, sich Strukturen auszudenken und die zu erleben, im inneren Erleben. Das ist meistens meiner Erfahrung nach etwas, wozu neurodivergente Menschen besser in der Lage sind. Die können da mehr Gewinn draus ziehen. Und ich würde sogar manchmal behaupten, dass es neuropositive Leute gibt, die das gar nicht können. Also die diese Art von Fantasiebegabung, kaum haben.
Ja, also nochmal, neuropositiv hast du gerade gesagt?
Habe ich neuropositiv gesagt?
Ja,
auch. Entschuldigung, ich meinte wie nennst du das?
Also, du kannst ja mit auch...
Nee, weil jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein.
Also Neurix A, ADHS, Autismus und so weiter, Neurix N.
Was ist das Gegenteil von neurodivergent, deiner Ansicht nach?
Ja, du kannst neurotypisch schon sagen.
Neurotypisch habe ich gemeint.
Ja. Okay. Also jetzt nochmal, neurotypisch ist eher wie? Oder?
Neurotypische Leute, habe ich meiner Ansicht nach, ist mein Eindruck, dass die nicht so einen Gewinn aus ihrer Fantasiebegabung ziehen, wie neurodivergente Menschen. Also, das ist für mich eine Unterscheidung, die immer wieder mal zugetroffen hat im Leben. Das heißt, dass ein neurotypischer Mensch schreibt keine Fanfiction, zum Beispiel, ist mein Eindruck. Und zwar nicht, weil er das nicht kann, bin mir sicher, der kann das auch. Ja? Der kann auch Texte schreiben, wahrscheinlich sogar besser als viele andere Leute. Aber er kann keine Bedürfnisbefriedigung aus der Nutzung seiner Fantasie auf dieser Ebene ziehen.
Also es gibt auch eine neurologische Idee, warum es so sein könnte, warum mehr Kreativität da ist. Ich weiß nicht, wie gut du in sowas wie verschiedene Gehirnnetzwerken drin bist.
Ich glaube, dass Kreativität ist zu weit gegriffen. Okay. Ich glaube, Kreativität ist nicht der richtige Maßstab, weil ich glaube, dass zum Beispiel super neurotypische Leute machen dir Bauernmalerei, wie du sie noch nie gesehen hast.
Ja.
Ich glaube, dass Kreativität vielleicht gar nicht das ist, worum es geht, sondern es geht darum, es geht um Genuss. Genuss im Einsetzen des eigenen Gehirns. Und wofür man sein Gehirn einsetzt, wofür man seine Fantasie einsetzt, woraus man einen Genuss ziehen kann, ich glaube, dass das ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass ich häufig zumindest mitgehen würde.
Also das ist ein interessanter Aspekt. Also ich könnte jetzt schon anknüpfen an gewisse Sachen, aber ich muss jetzt ein bisschen ausholen.
Ja, machen wir kurz.
Also es gibt so eine Theorie von verschiedenen Gehirnnetzwerken. Das ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich vorstellen kann, dass das jetzt... Also es sind immer verschiedene Bereiche, die quasi bei bestimmten Sachen halt aktiv sind. Das konnte man halt irgendwie oft sehen oder sowas halt. Das ist, da kommunizieren Sachen. Es gibt aber halt auch diese, so mehrere eigentlich Task-Positive Networks oder sowas. Und es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also du kommst von verschiedenen Fachrichtungen da auf ähnliche Sachen, hast aber unterschiedliche Bezeichnungen und andere Modellvorstellungen. Das macht es ein bisschen kompliziert von den Begriffen. Aber ein schönen, den ich immer gelernt habe, ist Task-Positive Network, ist das, mit dem du dich konkret beschäftigst. Du hast ein Blatt mit Mathematikaufgaben oder anderen Sachen, das sollst du jetzt konkret rechnen und machen. So, und dann ist das Task-Positive-Network aktiv quasi. Das ist auch das, was vielleicht so exekutive Funktionen oder Aufmerksamkeit halten und so weiter halt hat. Das wiederum ist aber halt, jetzt mal weiter auszuholen. Man hat diese ganzen Untersuchungen gemacht und dann hat man irgendwann gesagt, aber wahrscheinlich so im Sinne einer Reizreaktionsmaschine, wenn der Mensch quasi nicht von außen eine Aufgabe hat oder keine Reize bekommt oder keine Anforderungen bekommt oder sowas, dann tut das Gehirn wahrscheinlich einfach nichts. Also so Idle-Mode, Leerlauf und so weiter. Und kam dann relativ spät erst da drauf und hat gesagt, Moment mal, es gibt auch so ein, wenn er nichts zu tun hat, so der Idle-Mode, der ist aber dann, da sind auch Sachen aktiv. Und das hat man dann das Default Mode Network genannt. Einfach aus dem heraus, wo man sagen kann, okay, offensichtlich tut er nichts, aber da ist trotzdem was aktiv. Also was ist denn das? Und das sind halt dann genau solche ja, Sachen, die man auch der Kreativität zuschreibt, aber das ist auch das Durchdenken von irgendwelchen Konstrukten, also vergangene Situationen, zukünftige Situationen, wie könnte was sein, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo man dann das Grübeln drin findet, wo es dann vielleicht auch sinnlos wird, an manchen Stellen darüber nachzudenken, aber das ist das, was da so läuft. Hintergrundinformationen abklären von Sachen. Jetzt gibt es weitere Strukturen, die das auch so steuern. Also da ist auch das Salienz-Netzwerk, also ein relativ altes Netzwerk, was im Prinzip dafür auch da ist, zu steuern überhaupt, welcher von diesen Gehirnteilen da aktiv wird. So, Ruhemodus, und wir gehen jetzt mal von Neurotypischen aus, also von NeuroxM-Leuten. Ruhemodus, du machst nichts, dann kann das Default-Mode-Network ein Stück weit aktiv sein. Läuft so ein bisschen so vor sich hin, überlegt sich so ein paar Sachen und so weiter. In dem Moment, wo du eine Aufgabe kriegst, die halt als relevant ist, und das Salienz-Netzwerk steuert bei Neurotypischen halt auch aufgrund von abstrakten Betrachtungen. Also, ja, das ist jetzt mal sinnvoll, es ist so und so viel Uhr, da müsste ich jetzt eigentlich hier mal, dann mache ich jetzt mal das. Dann wird das Default-Mode-Network weitgehend inaktiv und das Task-Positive-Network setzt ein, übernimmt im Prinzip die volle Kontrolle, bleibt an diesem Task dran, arbeitet diesen Task ab und so weiter. Und erst wenn dieser Task halt abgearbeitet ist, geht die Kontrolle vielleicht halt wieder ans Default-Mode-Network zurück. Bei Neurodivergenten hat man jetzt was anderes festgestellt. Da ist das Task-Positive-Network auch aktiv, aber das Default-Mode-Network bleibt währenddessen oft aktiv. Das heißt, die sind beide unter Umständen aktiv. Und das Default-Mode-Network holt sich viel leichter von selber wieder die Kontrolle auch zurück. Das heißt, gibt es aus dem Salienz-Netzwerk nicht, also und das Salienz-Netzwerk steuert wiederum halt auch anders, dass es sagt, es muss halt wirklich einen intensiven emotionalen Bezug, also eine Relevanz aus dem Hier und Jetzt und so weiter für mich haben, dann bekommt das Task-Positive-Network auch eher die Kontrolle und kann Dinge tun. Ist das aber nicht gegeben quasi, wird dem auch leichter wieder die Kontrolle entzogen und das Default-Mode-Network wird aktiv. Oder es laufen wirklich beide gleichzeitig. Und das ist das, was manche halt auch so als diesen, naja, ich mache hier eine Aufgabe, aber habe im Hintergrund halt quasi irgendwie so einen Hintergrundprozess mitlaufen, der über dies und jenes und dort und sonstige Strukturen sehr assoziativ und halt deswegen potenziell kreativ halt nachdenkt, Sachen mit einbezieht und so weiter und da rausholt. Und deshalb hast du oft halt eine sehr tiefgehende Betrachtung auch von irgendwelchen Dingen bei Menschen, die also aus dem NeuroxA-Bereich kommen, wo Neurotypische nicht hinkommen. Die gucken sich ihr Standard primäres Ziel an, haben nicht diesen Hintergrundprozess, durchdenken es nicht in 1000 Ebenen mit oder sowas und kommen dann gar nicht auf diese Sachen. Der Neurodivergente kommt auf 1000 Sachen, ist dadurch abgelenkt, schafft die Primäraufgabe vielleicht schlechter, aber hat verstanden, dass diese Aufgabe an sich vielleicht irgendwie in sich schon blödsinnig ist, weil ja eigentlich das an anderen Stellen gar nicht richtig andockt oder sowas. Mhm. Also das ist so grob mal so ein Unterschied irgendwie bei der Stelle. Das heißt, diese emotionale Relevanz quasi, dass du intrinsisch motiviert irgendwie Dinge auch durchdenkst und machst und so weiter mit Salienz-Netzwerk und so weiter, ist anders. Das ist aber vielleicht das, was dir halt diesen Genuss auch bringt. Du bist neurodivergent oder NeuroxA bist du stärker in diesem Default-Mode-Network. Das ist viel wichtiger, ist viel ständiger da. Ist auch gar nicht so nur der Idle-Prozess, sondern das ist einfach was, was einfach originär oft mitläuft oder vieles andere begleitet eigentlich. Also wo einfach mehr Gehirnstrukturen aktiv bleiben. Gefährdet aber halt potenziell dieses Task-Positive-Network. Und was jetzt wahrscheinlich passiert ist, also könnte man unterstellen, mit Sesshaftwerdung und ja anderer Menschtyp quasi, dass halt dieses Task-Positive-Network viel mehr Kontrolle bekommen hat, sich halt auch stärker entkoppelt hat von so Dingen wie Default-Mode-Network, das einfach ja runtergefahren wurde, eher damit dieses Task-Positive-Network gestärkt ist und halt dieser originären Aufgabe, die ihm halt zugewiesen ist, halt einfach auch sturer folgen kann überhaupt. Und das ist eine Stärkung des Task-Positive-Networks, aber halt zum Preis dessen, dass du halt andere Sachen halt vielleicht nicht mehr ganz so gut kannst. War aber eine gute Anpassung halt vielleicht für die Gesellschaft, wo du auch eher von außen, von anderen, aufgrund der hierarchischen Strukturen, klar eine Vorgabe gekriegt hast, was ist denn deine Aufgabe, was ist hier zu tun, am Steinbruch des Tempels oder sonst was irgendwie. Und dann hast du dich nicht so sehr um den ganzen anderen Kram gekümmert und bist durch die Gegend gerannt, sondern hast du gesagt, nee, hier ist ja meine Aufgabe, das Task-Positive-Network gestärkt und den ganzen Rest und so weiter nachdenken muss ich gar nicht. Und der andere hat halt über andere Dinge nachgedacht. Du hast es dir quasi aufgeteilt und bist aber eher bei deinen Sachen geblieben. Der Wildbeuter war vielleicht eher Generalist und musste halt eher auch umschalten können zwischen verschiedenen Anforderungen, Aufgaben, die anderen Sachen und Strukturen und Zusammenhänge und so weiter halt immer eher mitdenken quasi. Also das ist so grob die Unterscheidung. Und das würde da schon ein Stück weit mit reinpassen oder würde auch von der Seite halt
ja.
unterschiedliche Menschtypen im weiteren Sinne erklären, aber das sind fließende Übergänge halt, wie gesagt, auch dabei.
Ja, das trifft das absolut. Also davon, es passt gut in die Beobachtung. Aber mir fällt halt immer auf, dass es mir viel schwerer fällt, zu sagen, was halte ich für neurotypisch, als zu sagen, was halte ich für neurodivergent.
Das kommt aber auch oft aus dieser ableistischen Defizitdenkweise heraus, dass ja in der Gesellschaft oft halt kritisiert wird, was können quasi Neurodivergente halt einfach nicht? Wo haben sie Defizite oder wo ist die Krankheit oder Störung?
Ja, ich würde
neurotypischen, da sind ja die Sachen, die sie nicht können quasi oder die sie können, das ist ja das Normale quasi.
Ich würde es anders sehen. Ich habe, je mehr ich mich damit beschäftige, habe ich immer mehr den Eindruck, es gibt vielleicht gar keine neurotypischen Leute.
Das ist ja auch ein Stück weit richtig und sagt ja auch die Neurodiversität. Nein, die gibt's nicht. Die sind auch in sich halt sehr unterschiedlich. Das ist richtig. Aber sie funktionieren halt in diesem Konzept von Bedürfnissen und Fähigkeiten vielleicht ausreichend gut. Es sind aber vielleicht auch gar nicht ganz so viele, wie wir immer annehmen. Also wenn du allein mit den Diagnosen arbeitest,
ja.
dann bist du ja bei ADHS, ja, je nach Land und sonst was, vielleicht irgendwie im Bereich von 8%, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht sind 10 oder sonst was. Bei Autismus ist es deutlich weniger, da bist du bei 1-2% oder sowas. Jetzt kann man das zwar anders auslegen, kann sagen, ja, subklinisch und weiter und so. Aber vielleicht sind das trotzdem ein bisschen mehr an der Stelle. Und vielleicht sind auch das weitere Umfeld von denen quasi, die so mehr in die Richtung gehen, auch noch mehr. Und vielleicht bist du dann halt bei 30%.
Ja.
Jetzt könnte man weiteren Sinne Neurix A. Und dann ist diese Gruppe von Neurix M halt vielleicht halt nur, ja, 50%. Und dann sagst du aber, die zerfallen ja auch wiederum eigentlich in Teilgruppen und eigentlich ist es in sich inhomogen und es kreist aber halt trotzdem um so einen Mittelbereich halt rum, sind aber unterschiedliche Subtypen von Menschen. Ja, das kann man, also ohne Probleme kann man das auch so aufteilen. Nur da bin ich nicht fit genug, die alle, also da gibt's tausende von Kategorisierungssystemen dazu, ja. die das ja versuchen. Aber da bin ich nicht so tief eingestiegen, dass ich sage, das war jetzt mein Hauptanliegen an der Stelle.
Gut.
So, da willst du jetzt also einfach aufhören.
Da will ich jetzt aufhören. Aber vor allem ist mir gerade aufgefallen, dass wir mit unserem Einstiegsthema, das haben wir als gut als Einstieg genutzt. Das hat aber, glaube ich, auch vielleicht gar nicht viel mehr hergegeben für das Thema, auf das du jetzt am Ende gekommen bist. Also die Frage eigentlich nur nach dem Menschenbild ist, dass man mitnehmen kann. Und für mich ist die Frage, ob überhaupt so eine Menschenbildeinteilung, was die hilft oder was die bringt, zum Verständnis, weil eben für mich schon gefühlt dieser Homo Neurodivergensis, wenn wir ihn so nennen wollen, schon in eine ähnliche Kategorie fällt, wie ein Homo Faber. Nicht inhaltlich natürlich, ist was völlig anderes, ja, aber der Wert der Kategorisierung, wenn man den grundsätzlich in Frage stellt, finde ich, kann man sich auch fragen, inwiefern die Kategorisierung, wem die nützt. Also sie nützt wahrscheinlich, um Unsicherheiten zu beseitigen. Also wenn ich im Prinzip gerne einfach ein Label habe, ja, für die Dinge, dann ist es natürlich hilfreich. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch immer sehr beschränkend, ne? Diese Art von Kategorisierung. Deswegen gibt es vielleicht ja auch nicht, gibt ja kein Homo-Neurodivergenz, das habe ich ja gerade ausgedacht. Aber wenn man an den Homo Faber zurückdenkt oder an den Homo Ludens oder die anderen Kategorisierungen.
Ja, gut, wobei diese Betrachtung natürlich auch einfach noch nicht alt genug ist, vielleicht einfach. Also Neurodivergenzbetrachtungen sind ja einfach wesentlich jünger.
Ja, stimmt.
Ja, aber ist die Frage, was würdet ihr denn vielleicht noch so zum Abschluss, weil ich weiß, wir gucken auch auf die Uhr. Und so einfallen quasi, wo du für die nächste Mal anknüpfen willst? Vielleicht, möglicherweise?
Uff, gute Frage. Also ich habe immer den Eindruck, generell, dass ich viel, also ich lerne viel, wenn du mir die Dinge erzählst, die du schon weißt. Ich weiß natürlich nicht, was hast du in dem Podcast schon alles behandelt? Ja, ich nehme
das
an, die
alles habe ich tatsächlich schon mal irgendwie behandelt.
Ich denke
aber
mir auch.
Das heißt nicht, dass es nicht nochmal vorkommen darf, aber das, ja.
Das heißt, für mich ist schon immer die Frage, kann man eine Verknüpfung finden zu philosophischen Themen, die irgendwas mehr bringen als rein akademisches Gequatsche natürlich, ja, sondern die schon irgendeine Art von Anknüpfungspunkt haben an das Thema und an die Frage, also die Frage ist ja schon, es gibt ja, weil wir bei Kant waren, es gibt ja, Kant hat ja berühmterweise die vier großen Fragen der Philosophie formuliert. Er hat ja gefragt, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das sind die drei Fragen, die Philosophie zu beantworten hat, oder sie zumindest die gestellt werden. Und das alles zusammen fällt in die Frage, was ist der Mensch? Das ist die eigentlich philosophische Frage. Und das ist natürlich ein starker Anknüpfungspunkt, denn die Frage nach Neurodivergenz oder anderen menschlichen Erfahrungen, wenn man so will, zahlen ja darauf ein, auf die Frage, was ist der Mensch? Sollte ich anders sein vielleicht, als ich bin? Oder bin ich gut so, wie ich bin? Oder bin ich eine Belastung? Ja, für mich selber vielleicht oder für andere? Oder bin ich das genau nicht? Oder empfinde ich den anderen Menschen als Belastung? Warum empfinde ich das vielleicht so? Ja, das sind ja alles Fragen, die auf das Selbstverständnis einzahlen. Und diese Verbindung würde mich eben weiterhin interessieren. Also sich zu fragen, was ist der Mensch, beinhaltet die Frage für mich, ist es wert, sich damit zu beschäftigen, auch im Zusammenhang mit diesen Themen, die du jetzt in den Vordergrund stellst. Also, ja. Also das wäre mein Anknüpfungspunkt.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt. Ich glaube, das können wir so festhalten und schaffen wir vielleicht auch mal aufzugreifen. So. Ich denke, da sind wir für heute mal, nicht erschöpfend natürlich irgendwie, aber soweit auch die Zeit es uns erlaubt, durch.
Ich fühle mich schon ein bisschen erschöpfend.
Ja, erschöpfend.
Also, ich muss sagen, aber es war total interessant. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir auch. Also ich habe wieder einiges über Philosophie quasi mitgenommen, auch wenn es mich an manchen Stellen durchaus auch gefordert hat. Aber das ist ein Punkt, in dem ich halt dieses ganze Wissen, was du da hast, halt überhaupt nicht habe.
Ja, aber es ist umgekehrt genauso. Also ich habe das Wissen über die Neurodivergenz, über aktuelle Themen, über aktuelle Forschungseinschätzungen habe ich überhaupt nicht. Und ich versuche im Prinzip einfach nur, da was anzudocken, was vielleicht von Interesse ist. Aber das hat natürlich immer einen ganz anderen Überbau als die konkreten Dinge, die du an den Tisch bringst. Ja, das ist schon sehr wichtig.
Gut. Gut. Dann haben wir es für heute mal wieder.
Dann vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir auch. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis bald.